Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Deutschland, deine Köche, die beliebteste Sendung hier bei Fiete FM. Und wie immer zum Anfang der Sendung schalte ich raus zu Sebastian E. Merget, der auf den Straßen unterwegs ist und die Leute zu unserem Stargast befragt. Sebastian, hallo!
Hey, Bo, moin. Ich bin wie immer irgendwo in Deutschland, kleiner Witz von mir, irgendwo in Deutschland unterwegs, Deutschland, deine Köche. Und ich will gar nicht lang um den heißen Brei rumreden und gehe direkt mal hier zu der jungen Dame da drüben. Sie ist gerade am Mittagstisch. Ganz kurz, entschuldige, darf ich dich mal kurz stören?
Hi. Kurz, bitte.
Ganz kurz, Rainer Sass, was fällt dir dazu ein?
Rainer Sass.
Genau.
Rainer Sass ist doch der Moderator von dieser Sendung, Beckmann, ja?
Nee, das ist Reinhold Beckmann. Wir sind wegen Rainer Sass.
Das sagt mir gar nichts.
Dann lass es dir ganz gut schmecken. Danke, wir gehen weiter. Okay. Entschuldige, Jungs, ganz kurz, eine Frage.
Ja, was?
Und zwar, ich will so ein paar Eindrücke über Rainer Sass. Was fällt dir direkt ein, wenn du diesen Namen hörst?
Rainer! Ich kenne nur einen Rainer, das ist dieser Rainer Winkler, der Drachenlord.
Scharf ist unser Rainer auch, aber das war knapp daneben. Entschuldige mal, ganz kurz, würdest du mal kurz stehen bleiben? Ganz kurze Frage und zwar, Rainer Sass, was verbindest du damit?
Oh, Rainer Sass, ja, da weiß ich nur, da war ich noch kleiner. Das war eins meiner Lieblingsfußballspiele, ja, das ich gesehen hatte. Da hat er gegen die Bayern hat er das Ding so unter die Latte geknallt. Nee, Alter, da haben die so in der Spiele.
Ich glaube, wen du meinst, ist Rainer Bohnhof, kann das sein?
Ja, Rainer.
Spieler von Uerdingen, Bayer Uerdingen.
Ja, sicher, geile Spieler.
Das war ein richtig
geiles Spiel. Also, vorhin, der war ja Spieler, Co-Trainer. Also, das ist ein geiler Typ. Ja,
genau.
geiler Typ.
Super Typ, richtig. Aber Rainer Sass.
Aber es war ein geiles Spiel.
Alles klar, ich wünsche dir noch, wünsch dir noch einen schönen Tag. Ja, ich würde sagen, das saß. Sorry.
Ja.
Deutschland, deine Köche, sagt dir bestimmt was, die Sendung, Fiete FM.
Ja, klar, meine Lieblingssendung.
Und jetzt geht's um einen unserer Gäste von heute, Rainer Sass. Was fällt dir ein, vielleicht ein paar Grüße auch da lassen?
Sag mir nichts. Das sagt mir gar nichts.
Rainer Sass, was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist doch dieser Fernsehkoch, ne?
Ja, genau, Rainer Sass.
Dieser ganz dicke, ne? Der ist richtig fett, der ist so richtig fett.
Nee.
Der hat doch auch früher irgendwie bei hier so einem Fußballverein oder irgendwas gemacht, ne? Der war so richtig fett.
Nee.
Doch, der hat früher vielleicht mal viel gegessen. So, der.
Du meinst den Rainer Kallmund?
Ja, der Fette.
Super Typ.
Ja.
Der ist aber nicht mehr fett, der hat sich seinen Magen verkleinern lassen und wir suchen ja Rainer Sass, den Koch.
Nee. Das sagt mir gar nicht.
So, okay, das war's mit den Vox Pops zu Deutschland, deine Köche. Ich sag mal so, Schluss aus Pasta, damit zurück zu dir, Bo.
Ja, danke, Sebastian.
Gerne.
Dabei kennt den eigentlich überhaupt nicht. Das war ja wirklich sehr aufschlussreich. Ich dachte, dass das folgende Interview vielleicht etwas zu lang werden würde. Aber offensichtlich sieht es so aus, als ob es Bedarf gibt. Deswegen starten wir direkt rein zu dem Interview mit Rainer Sass.
Tim, wir haben ganz schön was aufzuarbeiten heute.
Warum?
Ich hab Themen aufgeschrieben.
Haben wir Schimpf und Schande erhalten?
Nein, gar nicht.
Okay, gut.
Nein.
Gut.
Also pass auf, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Also erstmal, wie geht's dir?
Sehr gut, ich komme gerade aus Kreta. Von Kreta?
Von Kreta,
von Kreta sagt man eigentlich eher, ne?
Obwohl.
Ja, von Kreta, aus Griechenland, von Kreta.
Beruflich?
Beruflich, war spektakulär, war sehr schön.
Für KI?
Das darf ich doch nicht verraten.
Ach so.
Aber ich sag mal, so viele Reisesendungen habe ich nicht, ne? Also das ist so, voll
oder hast du Tim Raue bei Tim Raue, Herr Raue reist besucht? Kann ja auch sein.
Das ist eine schöne Sendung.
Ja, gut. Der Titel ist auch schön.
Ist so ein bisschen wie Herr Rossi sucht das Glück, ne? Und körperlich. Und ich finde auch, der sieht auch ein bisschen aus wie Herr Rossi.
Naja, er hat ja schon einen extravaganten Kleidungsstil an der
Ich meine jetzt auch so von der Körpergröße.
Ja.
Man glaubt es ja gar nicht. Man sieht ja eigentlich auch erst, wenn ich neben dem Hänzler stehe, wie groß ich bin, weil der ist 1,72.
Ist der?
Ja, und ich bin 1,81.
Ach, was? Ja. Der Hänzler ist so kurz?
Ja, und Raue ist 1,56, Entschuldigung.
Was? 1,56.
In Raue nennt man noch den Danny DeVito der Kochszene.
Das war auch schön.
Deshalb, der war ja früher bekannt. Herr Raue hat ja eine Straßengang-Mitgliedschaft hinter sich.
Ja, das wissen die wenigsten.
Und, wirklich.
Ja, das wissen die wenigsten. Jeder weiß das.
Und er war bekannt für den Low-Kick. Der Low-Kick ist der Schienbein-Kick auf den Oberschenkel. Das war aber nicht, weil er es technisch perfektioniert hat. Er kam nicht höher.
Ja, ich habe auch schon gehört, die Kopfnüsse von Tim Raue gingen in die Kniescheibe des Gegners. War mit völliger Inbrunst. Inbrunst. Hier, also dir geht's gut. Du siehst auch so aus.
Was? Als,
du siehst gut.
Oh, ich
du
bin
siehst
müde. Aus, ich bin gestern sehr spät angekommen und habe echt ein bisschen hier Pressura.
Naja, das ist ja hier in deinem Kalender fest eingetragen. Ja. Ich weiß, du hast Zeit. Pass auf, Tim, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe wirklich jetzt eine Frage. Frag mich mal bitte, wie es mir geht.
Wie geht es dir, Sebastian?
Ja, das ist nett, dass du das fragst. Ich habe momentan irgendwie, ich kann es nicht besser beschreiben, ich fühle mich emotional irgendwie nicht in der Geraden, sondern in einer schiefen Position, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist so ein Grundgefühl, dass irgendetwas im Argen liegt bei mir. So. Jetzt habe ich,
Ich würde jetzt mal, soll ich mal meine Tresenweisheiten zum Besten geben?
Jetzt schon?
Ja?
Ja, mach mal.
Du bummst zu wenig.
Ach so, also du bist
ich wollte
direkt
das Wort
da.
Bumsen sagen.
Okay.
Einmal bumsen
weil Frank
wieder.
Elsner, weil Frank Elsner das jetzt wieder salonfähig gemacht hat.
Nein.
So, ja. Und du bist ja Fernsehpreis nominiert für eine Sendung, die du moderiert hast.
Ja,
das
und
heißt,
Träger auch, ne?
Und auch Träger, aber jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Und jetzt frage ich dich mal als gestandener Moderator. Ich habe gestern Abend eine Show moderiert und offensichtlich hat das alles gut geklappt, aber ich bin unzufrieden.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte smoother sein können, irgendwie langsamer sprechen können.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass ich wie so ein hektisches Männchen über die Bühne und so weiter. Und ich komme aktuell irgendwie nicht ans Ende meiner Schaffenskraft ran.
Ja. Ja.
Kennst du sowas? Wo kommt sowas her? Was mache ich dagegen? Deinen Rat.
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Menschen, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind, wenn sie die Bühne verlassen, geben sich keine Mühe. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, die ganz Großen sind immer unzufrieden. So, weil sonst hättest du keine Motivation, dich weiterzuentwickeln und zu bewegen. Und jetzt guck mal an, wo ich herkomme und wo ich bin und wie ich wirklich bin. Ja, also jetzt nicht mein Größenwahn, den ich da immer von mir gebe, sondern du weißt ja selber, dass ich oft sehr selbstkritisch bin und oft mich mit vielen Dingen hadere. Du darfst dich davon nur nicht leben lassen, sondern solltest das vielleicht auch als positiven Effekt in deiner Entwicklung betrachten, dass du eben auch selbstkritisch dir gegenüber bist. Und manchmal muss man sich gar keine Antworten auf Fragen geben, die man sich selber nicht gestellt hat, sondern die Akzeptanz des Gefühles ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung, in meinen Augen. Und sich selber nicht zu finden, hat vielleicht damit was zu tun, dass du nicht magst, das, was du tust.
Ja, das kann ich ausschließen. Also beruflich bin ich ja...
War der Kunde gut?
Mochtest
du das Umfeld?
Es geht,
mochtest du den Inhalt, den du moderiert hast?
Kann ich bei allem Ja sagen?
Ja,
also, ja kann ich wirklich
ich
bei allem Ja sagen?
Weil ich habe das oft, dass ich dann manchmal aus mir raustrete und mich von außen betrachte. Ich habe zum Beispiel mal eine Sendung gemacht, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, Silvester-Special für Dinner for One. Boah, und da stand ich da bin dann so neben mich getreten und habe so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Nahtoderfahrung gehabt, aber ich habe mich sehr von außen betrachtet und dachte, okay, wenn das Fernsehen der Zukunft ist, was du in Zukunft machen musst, dann hör lieber auf. Und dann habe ich auch mental eigentlich eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, du musst immer Entscheidungen treffen. Auch gerne falsche Entscheidungen. Mhm. Aber Hauptsache, man trifft eine Entscheidung.
Nee, also das hatte damit gar nichts zu tun. Es ging nicht um die Moderation oder die Art.
Abend.
Überhaupt nicht, null. Sondern es ist so seit 10 Tagen, ist so wie so eine, ich kann es nicht besser beschreiben, als wenn die Wasserwaage ist irgendwie ein bisschen schepp. Nicht schlimm, deswegen ist mein Leben nicht kacke, deswegen fühle ich mich. Aber es ist so ein emotionales Grundgeräusch in mir drinne. Und ich kann
ja,
es nicht.
Das ist ja gut, weil du hast mich ja manchmal zur Weißglut, also ich behandle das Thema jetzt ernst, ne? Aber du hast mich ja mal zur Weißglut getrieben. Wir haben mal einen richtig verkackten Auftritt bei den OMR-Tagen gehabt, irgendwie. Eine Live-Show, die wirklich für mich voll nach hinten losgegangen ist. Nette Leute, aber Gespräch war nicht drin irgendwie. Es war zu laut. Wir haben uns selber nicht verstanden. Ich fand dich übertrieben, hibbelig irgendwie. Du hast viel geschrien. Ich hab dagegen gepumpt irgendwie. Und ich fand, das war wirklich ein katastrophaler Auftritt. Danach sind wir interviewt worden. Und ich habe vor der Kamera halt gesagt, ich glaube nicht, dass sich das wiederholen wird, so, weil das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und mache ich mir deshalb Vorwürfe? Nee, mache ich mir überhaupt nicht. Das ist, manche Dinge kannst du nicht oder musst du halt leiser lernen. Und du warst so, das war total super, das hat richtig Spaß gemacht. Das war, wo ich gesagt habe, krass, wie unkritisch du bist. So, und vielleicht ist das jetzt ein Teil deiner Entwicklung, dass du verstehst, wenn man sich entwickeln will, muss man sich eben halt auch hin und wieder mal in Frage stellen mit dem, was man tut. Und vielleicht kennst du das einfach nicht.
Also bis auf den letzten Satz kann ich viel damit anfangen, was du gerade gesagt
oder
hast.
Oder aber du guckst zu viel YouPorn.
Ich habe Dama zu Ende geguckt.
Nee, zu viel.
Dama, ne?
Also.
Da heißt es Dama?
Unanierst du viel gerade?
In 10 Tagen würde ich sagen, zählt Sex haben auch zum Onanieren oder ist wirklich so Onanieren?
Gute Gesprächswendung. Sehr gut. Sehr gut. So. Das war jetzt smart, oder?
Also.
Das war jetzt richtig smart. Du meinst, wenn ein anderer dich onaniert hat?
Wenn mich ein anderer onaniert hat, genau. Auf Greta.
Wie geil ist das denn bitte?
Oh Mann, ey, wirklich.
Also bist du gut aus mir.
Wir sollten öfters direkt mittags aufzeichnen. Gut. Ja, aber danke für deine Worte und deine Einschätzung.
Ist normal, gehört dazu. Ja. Lass mal, vielleicht hast du gerade, ich meine, jetzt ist ja hier wieder Winter kommt, Herbst kommt. Oh. Weißt du nicht, auf einmal weniger Sonne, du bist viel draußen, irgendwie so Vitamin D-Mangel oder. Wie alt bist du jetzt?
43.
43 durch 7?
6 und noch
was. Alle 7 Jahre verändert sich der Mensch. Ein bisschen, sagt man ja so, dann bist du jetzt vielleicht gerade in der Phase. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum man immer sagt, das verflixte 7. Jahr.
Aha. So, ja, aber das gilt doch nur bei Ehen, dachte ich.
Ja gut, aber dass Menschen sich halt entwickeln, alle 7 Jahre lang. Und dass manchmal entwickeln die sich halt auseinander, nicht gemeinsam miteinander. Und dann kommt vielleicht das 7. Jahr zum Vorschein. Dass es gar nicht so sehr auf die Beziehung anzusehen ist, sondern viel mehr mit den einzelnen Personen in der Beziehung was zu tun hat. Könnte sein, ich weiß es nicht.
Was machst denn du, wenn du merkst, da tut sich was?
Ja, ich habe ein großes Problem. Ich habe gerne früher gesoffen.
Ja.
So, weil ich das Gefühl nicht mag. Also wenn ich sehr unrund bin, wenn ich so wabbelig bin, das tue ich halt nicht mehr. Und ich suche mir ein Projekt.
Das kann alles sein.
Ja, also das sind oft die Momente, wo ich alte Zöpfe abschneide, wo ich dann, ich sag mal so, einen mentalen, beruflichen, menschlichen Frühlingsputz mache, wo ich denke, ich brauche jetzt meine Kraft, um mich auf mich zu konzentrieren, respektive auf das, was mir wirklich was bedeutet. Und oder ich suche mir ein neues Projekt, wo ich sage, vielleicht habe ich das so lange versteckt und jetzt ist es mal an der Zeit, sich darum zu kümmern. Also ich verlasse meine Komfortzone. Ich suche nicht die Komfortzone, sondern ich verlasse sie.
Ohne Angst zu haben, dass du eventuell diese Komfortzone nicht mehr betreten kannst.
Doch, natürlich.
Na, wenn du den Zopf abschneidest, ist er
ab. Ja, was soll ich sagen? Also meine Ängste sind ja andere Ängste. Also das heißt, als Mensch habe ich dieselben Ängste wie ihr alle.
Ja.
Ich habe jetzt nur keine, und das soll nicht großkotzig klingen, aber ich habe jetzt keine Angst, dass ich glaube, eventuell übermorgen obdachlos zu sein. Mhm. Also meine Miete nicht mehr bezahlen zu können oder ähnliches. Mhm. Da bin ich ja schon, habe ich ja einen gewissen Vorteil durch meine Medientätigkeit etc. Da hast du einfach teilweise andere Möglichkeiten. Aber ich habe eine große Fähigkeit. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wo wärst du als Koch jetzt gerade?
Als einfacher Koch. Wo wärst du denn?
Naja, wahrscheinlich wäre ich Küchenchef in einem Restaurant irgendwo. Das glaube ich schon. Aber und dann frage ich mich halt, okay, was verdient ein Küchenchef? Welche Möglichkeiten hat er? Wie sieht sein Lebensalltag aus? Und dann gucke ich mir mein Leben an und sage, okay, selbst wenn die Hälfte davon jetzt wegfällt, riskiere ich ja nichts. Ich habe das mal irgendwann so blöd gesagt, ich verliere ja sozusagen nur freiheitlichen Wohlstand. Ich stehe unter relativ wenigen Zwängen. Die Zwänge, die ich habe, die habe ich mir nicht selber ausgesucht, aber sie entstehen durch meine eigenen Entscheidungen.
Glaubst du, wenn du ist auch nicht despektierlich gemeint, natürlich, wenn du einfacher Küchenchef in einem gut gehenden Restaurant wärst, würdest du dir Kochshows angucken und was würdest du von den Melzers und Henslers dieser Welt halten, wenn du das sehen würdest?
Also ich gucke mir nach wie vor Kochshows an.
Ja, aber wenn du jetzt nicht du wärst, also nicht du der Medienmensch Melzer, sondern nur der Küchenchef Melzer wärst.
Dann würde ich denken, Hensler ist ein Vollidiot und Melzer ein richtig lässiges Kerlchen.
Ja, klar.
Was soll ich denn sagen? Da turnt einer in rosaner Kochjacke auf dem Tresen rum irgendwie und klopft dir auf die Brust wie ein Gorilla. Und dann ist der andere, der benimmt sich wie ein Gorilla, aber zumindest haben wir schöne Bilder dabei.
Und dann ist der erste, ist der nur mit der zweite.
Nein, ich gucke wirklich gerne Kochshows und mag das. Und solange Essen da eine Rolle spielt und es nicht nur noch ausschließlich um irgendwelche Dödeleien geht, dann finde ich das gut. Und da, damit meine ich Hänsler, damit meine ich mich, damit meine ich Küchenschlacht etc. Solange da Kochen im Vordergrund steht, finde ich das ganz gut. Ich mag nicht so Kochshows, wo es heißt, und jetzt musst du kochen mit stumpfen Messern. Mhm. Das macht für mich nicht so einen Sinn.
Mhm. Du hast eben über das verflixte siebte Jahr gesprochen. Ja. Das nehme ich zum Anlass, ganz kurz apropos Jahre zu sagen.
Entschuldigung.
Wir müssen, wir wollen, wir werden natürlich Ingo C. Peters zu seinem 25-jährigen Jubiläum gratulieren.
Ja, ich war gar nicht eingeladen.
Wo? Ja, da bei der Party.
Ja.
Ja.
Da war ich gar nicht eingeladen.
Ich war auch nicht eingeladen.
Vielleicht hat er schlechte Laune, meinte
er. Ich
weiß aber nicht, warum.
Aber das wundert mich jetzt, weil, also ich will jetzt kein Salz in die Wunde. Ja. Ich mach's einfach.
Du warst.
Nein, das wäre ein Kilo Salz. 100 Wegbegleiter und Stammgäste. Da muss doch ein Tim Melzer dabei sein.
Ja, das vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich war nicht eingeladen. Ich bin sehr traurig.
Du wärst eh nicht da gewesen, bestimmt. Du warst
auch
auf Kreta.
Ich war auch nicht da, aber trotzdem,
es geht darum.
Es ist schöner, doch selber einen Korb zu geben, als einen Korb zu kriegen, oder überhaupt gar kein erst angeboten zu bekommen.
Bringt mich auf eine Frage, die ich aufgeschrieben habe. Hm? Ärgert es dich manchmal, wenn du wo nicht mit dabei sein kannst?
Nein.
Weil du aus beruflichen Gründen so gar nicht?
Ja, es gab neulich meine Hochzeit, da war ich eingeladen und da musste ich wirklich sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause und das war zwischen zwei Drehs, Reise, kein Tag zu Hause.
Aber wie blöd für das Brautpaar.
Das war wirklich schade, weil das wirklich auch mir sehr nahestehende Menschen sind, die ich seit langen, vielen, 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 vielen Jahren kenne. Und es ist eine Freundschaft, die in diesem Medienzirkus über diese vielen Jahre Bestand hat, auch wenn man sich räumlich nicht mehr so oft sieht. Und das hätte mir schon was bedeutet.
Und dann bist du da nicht hin, weil du Ruhe brauchtest für dich?
Ja, muss ich. Dann muss ich wirklich mal auf eine Party verzichten. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil ich wäre müde gewesen. Ich wäre dann so, dann ist das scheiße. Aber emotional war ich ja trotzdem da.
Und waren die böse?
Reden kein Wort mit mir mehr.
Das glaube ich nicht.
Nein, diese Freunde, und das sind ja die Freunde, haben das genau verstanden, weil sie das Leben kennen, was wir da manchmal reiten. Ich hatte es aber schon mal. Da habe ich eine Hochzeit abgesagt, weil ich mich an dem Tag, wo wir eigentlich zur Hochzeit sollten, habe ich mich mit meiner damaligen Freundin so zerkracht, dass ich dann never ever will ich mit der noch im selben Haus sitzen.
Oh.
So, und dann habe ich gesagt so, Digga, es macht keinen Sinn irgendwie, dass wir jetzt kommen, weil ihr heiratet und wir haben hier richtig Stunk in der Hütte. So, ich sei mir nicht böse. Also ich finde es auch blöd, wenn man gezwungen ist, scheiß Ausreden zu finden. Oh, ich habe Bauchschmerzen, Dünnschiss oder sonst. Und ich habe gesagt, du, ich habe Zoff mit meiner Frau, also mit meiner damaligen Freundin gehabt. Und was soll ich da? Ich habe schlechte Laune. Wir reden kein Wort. Es ist eure Hochzeit. So, ist besser, wenn wir nicht kommen. Und der war beleidigt.
Ja, ich kann beide Seiten verstehen.
Warum?
Ich kann die Seite verstehen.
Eine Hochzeit im Schnitt 150 Leute. Ja, also ich sag mal so zwischen 70 und 150 Leuten. Versuch doch mal. Eine durchschnittliche Hochzeit dauert vielleicht 5 Stunden.
Ja.
Ja, also mindestens. Jetzt nicht diese Wochenendhochzeiten so.
Ja.
5 Stunden. Mit wie vielen Leuten schafft das Brautpaar in 5 Stunden zu reden?
Ja,
wirklich
ja.
zu reden.
Eben, aber es wäre doch gar nicht aufgefallen, wenn du dort mit schlechter Laune
gesessen hättest.
Meinst du, du hättest...
Nein, ich finde das viel straighter. Auch irgendwie neulich hat ein Freund, wir waren verabredet, hat gedacht, du Digga, gerade Stunk in der Hütte. Das finde ich so viel straighter, weil das ist so, ja klar, ich meine, wer kennt das Leben nicht?
Ja.
So, ich finde, wenn man Krankheiten heranzieht, dann sollte man auch krank sein. Wenn man müde ist, und warum nicht auch einfach mal sagen, ich habe heute keine Lust.
Aber
eine Hochzeit ist schwierig, weiß ich, ne, weil Gästeliste etc. Man jongliert da ein bisschen, aber an dem Tag, was bringt doch nichts, wenn man sich da quält.
Aber okay, aber ich meinte es eigentlich viel inflationärer und viel.
Haben wir einen Gast heute?
Ja,
können wir das nicht alles auch mit dem Gast besprechen? Das ist doch viel schöner. Wir unterhalten uns immer ganz nett.
Ich muss vorher noch eine Mail vorlesen, dann kommen wir zu Wer bin ich?
So,
pass auf.
Ja.
Wir haben hier von Silvi eine Mail bekommen, die sagt, denn euer letzter Podcast mit der zauberhaften Maria Hauser war wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Am Freitag lausche ich gerade noch der aktuellen Folge und denke erleichtert, Gott sei Dank habe ich noch beide AirPods. Und kaum war der Gedanke raus, hat sich mein Bubi 15 Monate am nächsten Tag das Case aus meiner Tasche geschnappt und schwuppdiwupp ein paar Minuten später ist nur noch ein Kopfhörer im Case. Vom anderen fehlt bis dahin jede Spur. Mhm. Also, seit du darüber geredet hast...
Habe ich auch Tipps bekommen, man kann die einzeln bestellen.
Ja genau, da war ich ja dabei, es war ja hier. Hä? So, und daraufhin hatten wir
100 Euro für so ein kleines Ding, also die machen sich auch echt fett, die Jungs da.
Ja, natürlich machen die sich fett.
Die machen mit dem Verlust von den AirPods mehr Geld, also glaube ich knapp 1 Milliarde Umsatz, also mehr als Bayern München im ganzen Jahr.
Da sind wir aber auch Lemminge. Ach, dann hätte ich mal eine technische Frage.
Ja, bitte.
Bluetooth. Ja. Gibt es ein Lautsprechersystem, also Kopfhörersystem?
Kopfhörer oder Lautsprecher?
Kopfhörer.
Ja.
Was mehrere Kopfhörer mit dem einem Gerät verbindet.
Seit neuestem, ja.
Also wenn du sozusagen drei Leute sitzen in der Bahn, gucken auf denselben Bildschirm, wollen jetzt aber die Außenwelt nicht belästigen und wollen alle sozusagen die Tonspur haben.
Ja.
Ja, von wem gibt's das?
Du kannst mit deinem Apple iPhone ich glaube, das gibt's schon seit iOS 15, aber das aktuelle Betriebssystem, damit kannst du, ich weiß nicht, ob es drei sind, aber du kannst definitiv zwei AirPods damit koppeln, dass jemand anders deine Musik oder das, was auf deinem Handy passiert, mithören kann.
Und auf dem iPad?
Ja, klar ist das.
Okay, gleich. Gut.
Ja.
Dankeschön.
Ja. So, pass auf. Und im Zuge dessen, mit diesem AirPods-Verlust, haben wir darüber gesprochen.
Ja.
Man kann doch einfach ins Gleisbett springen und dieses Ding wieder rausholen.
Ja.
So, und da hast du ja schon mir den Kopf gewaschen und Lukas stand da und hat den Kopf geschüttelt.
Ja.
Und hier hat jetzt jemand geschrieben, dessen oder deren Namen ich nicht nennen soll.
Mhm.
Hallo Sebastian, hallo Fietetin. In dem letzten Podcast ging es kurz darum, ob man, sie oder er will ja nur mich ankacken, nicht dich.
Ach so.
Ob man mal schnell vom Bahngleis runterspringt, um etwas Verlorenes wieder aufzuheben. Ich kürze das ein bisschen ab. Der Grund Dummheit bei solchen Unfällen nimmt leider zu. Nicht zuletzt wegen diesem Instagram-Track. Aktueller Fall aus der Presse, zwei junge Männer...
Italien, Oktoberfest.
Weiß ich nicht. Klettern auf also Oktoberfest ist ja in München.
Ja, ja, aber zwei Italiener, die haben am Bahngleis überquert nach dem Besuch des Oktoberfestes und sind, glaube ich, vom Zug erfasst worden.
Ja, das meine ich aber nicht. Hier geht's darum, klettern auf Güterwaggons, um Selfies zu machen, kommen dummerweise an die Stromstrippe, die über den einen oder anderen Gleis hängt und werden schwerst verletzt, sind vielleicht inzwischen auch krepiert. Nach Stromschlag mit 15 kV gibt's dafür auch kein beschönigendes Wort. Und bei solchen ekelhaften Verletzungen nach Stromschlag wäre Ihnen das wahrscheinlich auch zu wünschen. Erstens, die Nachricht an dich, lieber Sebastian, und das Thema vielleicht auch im Podcast mal kurz anzusprechen, und das finde ich wirklich gar nicht unwichtig, ist einer von mehreren Versuchen, einen Hauch mehr Awareness zu schaffen, dass jeder, der keine Fachkraft ist, wirklich absolut und überhaupt nichts auf Bahnanlagen zu suchen hat. Ob Gleis, Züge, Wagen, Masten oder sonst was.
Ja.
Das kann nur scheiße gefährlich sein und scheiße gefährlich ausgehen.
Ja.
Und die allermeisten können die Gefahr nicht einschätzen. Gleise und Waggons sind nicht Instagrammable.
Ja.
Das Queren von Gleisen ist kein Kavaliersdelikt. Also, das müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Und zum Schluss, Sebastian, der Fall zum Bahnsteig runterlaufen. Überraschung, auch eine saumäßig dumme Scheißidee. Entweder ist sie eine Stromschiene. Da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Es gibt ja auch Schienen, die unter Strom stehen. Mhm. Also, nicht machen, Tim.
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen.
Ich sag's dir nur, sonst sitzt du nämlich ganz schnell alleine hier und das will ja auch keiner. Sag jetzt.
Also ich glaube, ich würde auf die Gleise gehen, wenn da jemand hinfällt. Gibt mir manchmal so Überwachungsvideos, wenn dann Kinderwagen oder jemand wird. Ich glaube, das würde ich noch machen. So, da würde ich nicht lange nachdenken. Aber so wegen so einem Ding, ne.
Ja, also warum? Recht. So, also pass auf, unser heutiger Gast, weil wir schon beim Thema sind, hat kein Handy. Der hat kein Handy. Aber er hat ein Autotelefon.
Ein Autotelefon?
Hattest du mal ein Autotelefon?
Nee.
Zum C-Netz?
Nee, weil ich glaube, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Ich habe ja meinen Führerschein relativ spät gemacht.
Also er hat ein Autotelefon.
Mhm.
Und der hat eine Plastikallergie.
Aha.
Er ist FC Bayern München Mitglied.
Oh wow.
Er ist Mitglied bei der SPD.
Mhm.
Er lebt seit 50 Jahren mit seiner Frau zusammen und ist seit 40 Jahren verheiratet. Achtung.
Oh, eine Seniorentruppe heute hier zusammen. Ne? Also ich sag mal so, im Zuge dessen alle versuchen TikTok und etc., um da so eine jugendliche Klientel für sich zu erarbeiten, da gingen wir so in den Gegentrend. Ne?
Ich fände es halt so lustig. Wenn
Wir sind so eher so apothekenpostmäßig unterwegs.
Ja,
wie viel 50 Jahre Fall? Der muss ja schon 70 sein,
auf
oder?
Auf jeden Fall. Also nein, 70 ist er nicht.
Doch, muss ja. Wenn er 50 Jahre, obwohl 40 Jahre Fall, ja, aber schon. Aber da bedienen wir uns hier aber wirklich mehr an der Apothekenrundschau-Klientel.
Da gehöre ich jetzt auch schon dazu, sagen wir mal so. Also pass auf, er hat seine Silberhochzeit vergessen, weil er zu dem Zeitpunkt in Bayern eine, weißt du was das ist, Vierermucke gegeben hat, zusammen mit Alphonse Schubeck. Oh
Gott. Eine Vierermucke, nee, ich weiß nicht, was das ist.
Auf Mucke gehen.
Aber Respekt, wenn er die silberne Hochzeit vergisst und trotzdem 40 Jahre verheiratet.
Ja.
Da muss er die gut im Griff haben.
Sehr gute Überleitung, Tim. Hervorragend. Er ist nämlich ein extrem pünktlicher Mensch. Das stimmt. Wenn der sagte im Vorgespräch zu mir, ich rufe dich um 16.15 Uhr an, um 16.15 Uhr klingelte das Telefon.
Und dann sitzt er jetzt schon 36 Minuten.
Der sitzt da schon seit 36 Minuten. Er ist sauer, wenn jemand anders unpünktlich ist. Du kamst ja ein bisschen zu spät heute.
Ich kam nicht zu spät, ich kam wie immer.
Nein.
In der ersten Viertelstunde.
Ach, naja, komm. Er wartet ungern, weil er eben immer sehr pünktlich ist.
Schön, dass du dir gerade so viel Mühe gibst, um ihn dann auch reinzuholen.
Das liegt wohl daran, dass er Versicherungskaufmann gelernt hat. Mhm. Er hat nämlich 2 Kaufmannsgehilfenbriefe. Mhm. Du guckst so, als hättest du schon eine Idee.
Es gibt ja nur einen. Also wenn der
was sagt, es gibt nur einen Versicherungskaufmann in Deutschland?
Ja, aber es gibt nur einen, der Relevanz hat, hier aufzutauchen irgendwie und der mit Schubeck mal was so rumgehühnert hat. Aber mach mal weiter.
Der hat nicht mit Schubeck rumgehühnert.
Der hat eine Vierermucke gemacht.
Ja, aber nicht rumgehühnert. Bei dir ist immer alles im sexuellen Kontext.
Überhaupt nicht. Aber
natürlich, du kommst schon rein und du sagst, du hast gebumst und dann fragst du, wie oft ich onaniere. Das ist alles sexuell. Nicht.
Ich habe nur versucht, warum du so aus dem inneren Gleichgewicht raus bist. Das habe ich versucht zu eruieren. Und manchmal kann übertriebene Unanie eben auch dazu beitragen.
Gott zum Himmel. Ja.
So, der hat was drin. Also wirklich, also, entschuldige, da habe ich mich voll auf dich eingelassen und jetzt kriege ich das hier aufs Brot geschmiert.
Nein, das stimmt, so stimmt das
und
nicht.
Und mit dem Bumsen habe ich nur versucht, einen Bogen zu spannen auf den letzten Podcast, den wir mit Frank Elsner gemacht hat, der das Wort Bumsen auch leidenschaftlich gerne benutzt.
Ja, okay.
Ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt hier irgendwie ein Primitivling bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche auch unser treuen Zuhörerschaft den Spannungsfaden der Unterhaltung weiterzustrecken.
Ja, Tim, ich ziehe meinen Hut vor dir. Das war wirklich herausragend erklärt. Ich glaube dir sogar.
Eine Vierermucke, also jetzt mal ernsthaft. Ja. Wenn ich sage, ich hatte vor 20 Jahren eine Vierermucke mit Schubeck, dann denkst du doch schon an Swingerclub, oder nicht?
Ja, sehr bitte gut. Schön. Okay, also pass auf. Das erste gute Essen, sagt er, in seinem Leben waren die Birken-Töpfli-Nudeln mit Dosen-Champignons, Tomatenmark, Zucker, Wasser, Salz und Pfeffer von seiner Mutter. Und er hat das dann ein bisschen aufgepimpt. Und zwar, erinnerst du dich noch an La Croix?
Ja.
Erklär doch bitte mal unseren Zuhörenden, was La Croix ist.
Gesalzenes Wasser für teures Geld.
Ja, und jetzt für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können.
Was? Das ist gekörnte Brühe, verflüssigt und für viel zu viel Geld verkauft.
Also La Croix ist eine Marke für Dosen, Dinge in Dosen.
Ja, und für Fonds.
Und für Fonds. Ja. So. Und er hat also von La Croix eine Tomatensuppe gekauft. Diese reduzierte er und hat sie dann schließlich mit echten Kräutern gewürzt. Das war so seine erste Berührung, wenn ich das recht recherchiert habe, mit der Kulinarik. Und er war Witzigmann-Hospitant, hat das Verdienstkreuz der Niedersächsischen Staatskanzlei am Band fürs Kochen.
Auch zu Recht.
Meinst du es ernst?
Ja.
Sehr gut. Er sagt, das bin jetzt Teile verrutscht, aber ist lustig. Der Fernsehpreis ist für Hämorrhoiden. Jedes Arschloch hat einen.
Und ich glaube, er ist hämorrhoidenfrei, kann das sein? Ich würde mal sagen, er ist hämorrhoidenfrei und daher rührt auch ein bisschen die Tonalität dieser Aussage.
Er hat 85 das erste Mal gekocht im Radio und 89 das erste Mal im Fernsehen.
Und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist er auf die Idee gekommen, als er vom Dach gefallen ist oder irgendwie sowas.
Oh, das weiß ich nicht.
Doch, ich glaube, er ist auf den Kopf gefallen.
Er hat auf alle Fälle die größte Kochbuchsammlung ever. Mit über 5000 Kochbüchern hast du nicht. Nee, du hast Topflappen, ne?
Ich habe auch Kochbücher.
Wie viel hast denn du?
5001.
Keine Ahnung.
Finde ich gut. Ich zähle auch keine. Also jemand, der Sammlung zählt, der hat ein echtes Problem oder viel Freizeit oder wohnt in Stade.
Okay, du, mehr habe ich nicht, aber du hast ja schon.
Ja, ja.
Ja, was denn?
Was?
Wer denn?
Lustigerweise, jetzt wird's laut. Jemanden, mit dem ich mal zusammen auf der Bühne stand und ich habe dem, und wir hatten beide ein Mikro und wir haben eine Kochperformance gemacht und ich bin nach 10 Minuten zum Tonmann gegangen und habe den 100 Euro in die Hand gedrückt und damit ihm das Mikro rausreißt, also abstellt.
Wem?
Und der war immer noch lauter ohne Mikro als ich.
Glaube ich
einer
sofort.
Der ganz großen Vertreter, hat viel zu wenig beachtet, was er auch jeden wissen lässt. Ein wirklich ganz toller Freund, leider viel zu selten gesehen, Rainer Sass.
Ja, das hast du aber schön gesagt.
Oder?
Es ist richtig. Guck mal, da kommt er schon.
Man hört ihn nicht. Und das ist das hochgradig Irritierende. Ich habe jetzt wirklich nicht gedacht, dass er drin ist, weil normalerweise, wenn er drin ist, erstmal laufen die wilden Tiere aus den Gebüschen weg irgendwie. Das ist wie so ein Tsunami.
Aha.
Also erstmal die Natur spürt es, da kommt eine Urgewalt an. Die wilden Tiere bringen sich in Sicherheit und dann kommt sein Organ.
Rainer Sass. Rainer Sass.
Ich wüsste, wer
was?
Mit 10. Da haben wir uns mit 10 ja kennengelernt, Antje und ich. 40 Jahre.
Aber krass. Also das ist ganz geil. Also rein theoretisch, unsere Gästeliste der letzten zwei Sendungen ist ja so irgendwie wie Schwarz-Weiß-Fernsehen, oder?
Wegen Frank und Maria?
Nee,
Frank,
nee, wegen Alter, oder wie?
Also schön, Rainer Sass. Rainer Sass ist in der Haus. Rainer Sass ist für die, ich sag mal, nicht norddeutschen Zuhörer eigentlich ein bisschen das, was Frank Elzner für das Unterhaltungsfernsehen ist, der großen Samstagabendshows, ist wirklich Rainer Sass, man mag es kaum glauben, für Fernsehköche. Nur
Rainer Sass halt... Nur hier oben, am Deich.
Ja, aber halt weniger erfolgreich, halt ohne Fernsehpreis.
und hat eine unglaublich tolle Stimme. Also eine sehr eindringliche, ja, gut anzuhörende
deshalb
Stimme.
Deshalb Radio.
Und ist pünktlich ohne Ende. Rainer, herzlich willkommen bei Für die Gastro.
Erstmal schönen Dank. Scheiße, ich habe 38 Minuten gewartet.
Du darfst dir gerne die Kopfhörer aufsetzen.
Muss ich die aufsetzen? Oder?
Dann hörst du, was hier gespielt wird, nämlich jetzt zum Beispiel. Okay. Weil
er hat keinen auf.
Nee, das ist ja aber auch Tim, der setzt sie dann, der will, dass die Haare mit den Haaren nichts passiert. Also wir sagen auf alle Fälle.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Chuck, Digga, Props,
Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. So.
So.
Du wolltest was von Frank Elzner
sagen? Frank Elzner hat uns letzte Woche darüber aufgeklärt, dass Kopfhörer eine größere Intimität herstellen.
Definitiv, hat er auch
recht. Ja.
Jetzt bist du nicht unbedingt so meine Zielgruppe, was Intimitätenaustausch angeht. Du bist mir zu alt und zu faltig. Deshalb und auch ein bisschen zu männlich. Und deshalb setze ich die Kopfhörer nicht auf. Ich habe das Gefühl, wenn ich meine eigene Stimme im Ohr höre.
Ich setze sie nämlich auch nicht
auf. Dann setze
ich
sie noch wieder
auf. Dann werde ich wirklich dusselig im Kopf.
Ja, ich auch. Wäre ich auch düdelig.
Oder?
Ja, genau.
Übrigens.
Aber es hat einen Hauch von Professionalität und Arbeit, findet ihr nicht? Wenn man Kopfhörer aufsetzt?
Nee, ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei.
Ja?
Ja. Also das hier wichtig, tu bloß, weil du zwei Dinger über deiner Brille da hängen hast. Die Zeiten sind vorbei. Das gibt's heute so als kleine Mini-Dinger ins Ohr geschossen, dann ist es geil, aber so nicht.
Alright.
Das ist alte Nummer. Was ist das hier für eine alte Kiste übrigens?
Ist angerichtet.
Das ist hier das Modernste von modern.
Das
ist hier
das. Wovon? Hier das ist das Schulterblatt modern.
Nee,
oder?
Das ist das Tonstudio von den OMR Online Marketing Rockstars Podstars.
Ja. Das ist auch schön, dass du alles ablesen musst.
Und ist das deine Kochbuchsammlung oder hier vom Hausmeister?
So ganz ehrlich, wenn du gleich wieder rausfliegen willst, dann sag das einfach, dann beenden wir das Gespräch.
Also schlecht finde ich das nicht,
wir
die Temperatur
haben dich
hier.
Du bist unser Gast, das kannst du nicht jetzt uns beleidigen.
Hab ich noch nicht gemerkt.
Die Inneneinrichtung beleidigen, den Gastgeber beleidigen, irgendwie so, und das geht doch nicht.
Ich habe nicht beleidigt. Da hat unten einer Frost da Hähnchenpfanne gemacht.
Und gerade? Was hat es mit dir gemacht?
Was gehört in der Bullerei oder was?
Nee, unten. Nee, Bullerei. Nee, hier unten.
Was? Cool,
hier
das unten, ist die Verlauf.
Hier unten war so ein Herd, ein guter Herd, gut ausgestattet übrigens unten. Da. Ja. Ja. Und da hat einer sich Froster Hähnchenpfanne gemacht.
Übrigens, Froster, eine ganz tolle
gut,
Firma.
Unbedingt. Mit Einzelentnahme für die alten Leute. Super geil. Die voll. Können sich Blumenkohl-Dings geben. Ich habe da mal bei der Küchenplanung in Bremerhaven was mitmachen
dürfen. Guck mal an. Ja. Und natürlich. Sehr geil. Und hier die Online-Marketing-Rockstars, der Philipp, wie heißt der mit Nachnamen?
Ostermeier,
Westermeier, der, ich sag mal, finanziert den Betrieb größtenteils über Sponsorware.
Ach so.
Und da denke ich mal, dass da auch ein Deal ist oder
größtenteils?
Sowas.
Was ist denn der andere kleine Teil? Das ist doch nur Sponsorware hier.
Ja, eigentlich.
Das ist alles oder? Gesponsert?
Natürlich.
Alles. Oh, Alter.
Hier wird nichts gezahlt. Hier wird abkassiert.
Boah.
Ja, da musst du einmal deine Fresse irgendwie 20 auf 30 Meter mit einer IWC-Uhr an die Messe tackern und dann hast du schon den nächsten 800 Gelder.
Und die Spesen kriege ich von OMR hier oder wo kriege ich die Spesen? Alles, auch von Froster?
Nein, du kannst wirklich alles einreichen.
Also Philipp Westermeier hat übrigens das Nachbarstück in der Karibik neben Schubeck.
Nee.
Ja.
Alter, bloß das ist, von Schubeck ist jetzt vergittert, oder wie?
Man munkelt ja auch, dem Westermeier gehört Othmarschen mittlerweile.
Nien Städten.
Auch.
Oh. Meine Güte, da kann ich nicht mithalten. Ich komme aus dem Dorf ja nicht.
So, also wirklich, jetzt fangen wir mal an, ein wenig Harmonie zu versprühen. Rainer Sass, wirklich ein lustiges Gärchen. Wir haben eine sehr seltsame Beziehung miteinander. Denn anfänglich fanden wir uns, glaube ich, nicht so geil.
Mhm.
So, wir hatten eine, darf ich dir das erzählen, Rainer? Nee, erzähl du erstmal die Geschichte.
Also ich fand dich immer geil.
Nee, was stimmt so nicht.
Doch, deine Vox-Dinger täglich mit Nina zusammen haben mich an den Automaten gebracht.
Weiß
und noch. Ich war versicherungsmäßig immer unterwegs und musste immer 19 Uhr oder 18.30 Uhr bin ich immer extra nach Hause gefahren und hab schmeckt nicht, geht's nicht, können wir noch.
Schmeckt nicht, geht's nicht, können wir noch.
Ja, genau.
Weißt du noch deine ersten Worte, die du zu mir gesprochen hast?
Ach, die sind auch an der Kasse gewesen und auf dem Markt.
Stimmt, das waren die ersten Worte.
Das war nur spontan.
Die ersten Worte, die er jemals zu mir gesprochen hat, da war ich aber noch nicht im Fernsehen.
War halt die Fresse, neben der anständige Gans, glaube ich.
Richtig.
Ja, genau, aber das ist lieb gemein.
Da habe ich eine Gans gekauft, standen wir im Supermarkt hinter mir an der Kasse. Ich wusste, wer er ist. Er kannte mich natürlich nicht. Es gab auch keinen Grund, mich zu kennen. Gibt es eigentlich ja bis heute nicht, aber
doch, auf jeden Fall
ist es heute schwieriger. Auf jeden Fall, ich habe eine Gans da und dann sagt er, hier, kauf mal eine anständige Gans. Irgendwie hat er mir noch irgendwas empfohlen und dann hat er mir eine Rezeptur ans Ohr gelabert.
Ja. Und hast du sie gemacht? Hast du sie befolgt?
Ja, habe ich, hab ich doch wirklich. Wirklich. Also du hast Oregano, Mario-Rahmen.
Wir gehen ja jetzt immer mehr auf Weihnachten zu. Wie war denn die Rezeptur?
Ja, warte. Lass mich noch mal erzählen. Seine zweiten Worte, die er dann zu mir gesprochen hat, waren auf dem Isemarkt. Da war ich dann allerdings schon im Fernsehen.
Die erzählt er immer so gerne.
Die erzählt leidenschaftlich gerne. Das war mein erster Drehtag. Mein allererster Drehtag für die 10 Pilotfolgen. Schmeckt nicht, gibt's nicht.
Ja, genau.
So, Vox. Kleiner Sender, Privatfernsehen. Wir ein Trümmerteam, also wirklich, wir hatten Material, eine Kamera, wo vorne das Licht immer so halb abgesackt ist, wie so ein Schwanenhals mit Schlaganfall. Ich stand da schon 8 Stunden auf diesem Isemarkt, irgendwie meine Füße blau gefroren, weil ich nicht wusste, dass man da sich auch ein bisschen anziehen muss. Keine warmen Getränke, nirgends irgendwo, wo ich mich mal zurückziehen konnte.
Ich hatte Fußbodenheizung.
Ich Meister der Halbsätze, weil ich konnte keinen geraden Satz sprechen, bis sie gesagt haben, irgendwie, ne, mach mal Laufbilder, das geht auch, den Rest machen wir im Schnitt. Bin überall nur hingegangen und gesagt, schönen guten Tag, ich hätte gerne. Schnitt. Dann habe ich gesagt, weil ich vorher gesagt habe, schönen guten Tag, ich hätte gerne, also ich konnte halt nicht sprechen, es war einfach so. Und dann sehe ich Rainer Sass. Rainer Sass, damals ja schon Kultfigur im deutschen Kochfernsehen, in den dritten Programmen, wirklich energetisch bis zum geht nicht mehr. Wie Jamie Oliver, nur 3 Generationen älter. Wirklich Mördertyp. Wenn der in die Kamera geht, was über Food zu sprechen, ne? Spektakulär. NDR-Team, öffentlich-rechtliches Fernsehen, 3 Fernsehteams, ein Truck zum Umziehen, zum Aufwärmen, wo ihm die feinsten kulinarischen Raffinessen kredenzt worden sind.
Fußbodenheizung,
die sie ihm hingelegt haben, draußen. Damit der Herr nicht friert. Dann hatten sie eine Steadicam, also hier so eine angeschnallte mit dir. Und wir, wie gesagt, mit diesen Heimporn-Kameras irgendwie da, die voll gewichst waren, sind irgendwie von irgendwie Liebesfilmen von Vox, die sie gedreht. So, pass auf. Und dann drehen wir da
voll gewoxt, meinst du?
Dann drehen wir da diesen, also mein, wie gesagt, Meister der Halbsätze. Und dann sehe ich ihn halt da mit seinem 14-köpfigen Betreuungsteam irgendwie ich wollte gerade sagen, südländisch, leicht bekleideten Schönheiten, die mit, aber es war kalt,
Ja, aber du siehst mal, Ausstattung ist nicht alles.
So, und dann gucke ich mir das so an, und dann bleibe ich so ein bisschen stehen und will wirklich von ihm lernen, ne? Weil er sagt, ich so, Entschuldigung, ich hätte gerne, und er nimmt einen Blumenkohl oder irgendeinen Spitzkohl in die Hand und, meine Damen und Herren, die haben mit diesem Kohl, und dann fängt er an halt mit seiner sehr lauten Stimme in die Kamera, pumpt sich da rein, bietet das Ding an, macht, zelebriert das Ganze, und dann bricht er auf einmal ab, mit einem Satz. Guck mich an und sag, was willst du denn hier? Und ich so, ich wollte nur mal dem großen Meister über die Schulter schauen. Originalantwort, komm, zieh mal Leine, Kleiner.
Ach, da kann ich
mit der Hand.
Das bin ich
komm,
eigentlich.
Also,
das
zieh bin mal ich Leine, Kleiner.
Ich glaube, das ist jetzt drauf gemacht. Das habe ich mir nie erlaubt.
Und ich Ihnen. Nur, du Ficker, ey.
Aber schön. War das also, pass auf.
Aber hier auch richtig so, komm, zieh mal alleine, Kleiner. Und wir dann so, Was ich dann aber geil fand, und das liebe ich ja bis heute, die Teams, die waren wirklich wie Hunderudel. Weißt du, was ich meine? Wir beide waren gar nicht so schlimm, weil wir hatten ja immer noch den Humor dessen, dass wir da gerade unsere Aufmerksamkeit, das hatte wirklich auch Humor. Das war jetzt gar nicht so abwertend, wie ich das dargestellt habe. Aber die Teams, wie denn, als wir da halt, wie gesagt, mit unseren Heimporno-Kameras da irgendwie vorbeigelaufen sind und dieser verächtliche Blick der öffentlich-rechtlichen Kameramänner, die alle 3,5 Stunden, eine halbe Stunde Pause machen können mit warmem Essen, die einfach so auf diese Hobbytruppe des Privatfernsehens da wirklich herabgeschaut hat auf die Technik, das war wirklich, und da haben die sich auch so ein bisschen umkreist. Und dann
so
haben
gedreht,
die,
so eingedreht noch.
Ja, ach, das war schön. So haben Rainer und ich uns kennengelernt.
Wenn Rainer Sass irgendwo ist, muss man ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Eine NDR-Talkshow-Redakteurin von Hubertus Meyer-Burkhardt, den können wir übrigens auch mal einladen.
Ja.
Was will er jetzt hier hin?
Eine NDR, das ist Rickard, der im Zweifel hat er dir irgendeine Droge gerade in den Rücken reingepinselt.
Rickard macht schöne
der
Bilder.
Der läuft schon die ganze Zeit hinter mir.
Ja, der ist ein bisschen hibbelig, der hatte eine kurze Nacht.
Aber eine schöne Kette, Alter.
Eine NDR-Talkshow-Redakteurin von Hubertus Meyer-Burkhardt sagte sinngemäß einmal, Rainer Sass ist Talkshow-Gold. Den muss man gar nicht erst wachküssen. Der ist sofort da. Was sie meint, Rainer Sass kommt nicht in einen Raum, Rainer Sass wird zum Raum und den nimmt er ein und ist von Anfang an auf Sendung. Womit wir auch schon beim Thema wären, denn die Melzers und Co. dieser Welt haben ihren ganzen Koch- und Kulinarik-Selbstbeweicherungssendungen irgendwie auch den Shows und Auftritten des Niedersachsen aus Stade zu verdanken. Wobei er das irgendwie zu verdanken sicherlich direkt in einen auf jeden Fall zu verdanken tauschen würde, denn Sass hat Eier. Und die sind trotz 68 Jahren kein bisschen schlecht geworden. Aber im Gegenteil.
Nee, sind sie nicht. Rasiert, Digga. Wegrasiert alles.
Ja. Fragt ihn nochmal, wie oft er in der Woche.
Was? Rasiert?
Nein, frage ich jetzt nicht.
Aber Sex in der Woche?
Nein, Rainer, nein. Das müssen wir alle schneiden.
Was wollt ihr? Wieso das?
Mach jetzt weiter.
Ah, ich find's jetzt so toll. Also wie ich sagte, diese Eier sind offensichtlich kein bisschen schlecht geworden. Im Gegenteil, der Koch des Norddeutschen Rundfunks, der neben Schubeck, Lafer und Bernd Neuner Duttenhofer zweifelsohne zu den Urgesteinen des deutschen Kochfernsehens zählt, ist 0,0 müde, was er seit 30 Jahren wöchentlich in das Rezepte von Rainer Sass und Gästen gnadenlos serviert. Dazu weitere Formate, immer sonntags um 16.30 Uhr und natürlich die Rainer Sass Kochshow. Wünscht dir Sass, kochen zu Hause bei Zuschauern und so ist der Norden. Bedenkt man, dass die Stader Küchenmaschine vor über 35 Jahren mit einem Koffer voller Ideen, Rezepten und gutem Wein zum NDR kam und sich zunächst am Mikrofon beim NDR Niedersachsen und NDR 2 Gehör verschaffte, bevor er 89 ins Fernsehen wechselte, muss mindestens eine Person in diesem Raum zugeben, wo die Dauerkochsendung Sass herkommt, da muss man erstmal hin. Bedenkt man dann weiter, dass Rainer Sass nach der Schule zunächst eine kaufmännische Lehre in einem Autohaus absolvierte, bevor er in die Versicherungsbranche wechselte, in der er übrigens noch heute als selbstständiger Versicherungskaufmann hauptberuflich tätig ist und somit das Kochen und die Leidenschaft quasi nebenbei entdeckte und sich dessen Grundbegriffe autodidaktisch selbst beibrachte und unter anderem bei einer Hospitanz unter Eckart Witzigmann vertiefte, muss man sagen, Chateau. Oder wie wir, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist. Rainer Sass.
Hallo. So, bevor wir jetzt Hallo. Sofort auf Rainer gehen, ich wollte mal, wir hatten eben gerade sehr viel das Hodengehänge der Männlichkeit im Gesprächsthema.
Hast du es mal gegoogelt?
Nee, das nicht, aber ein Freund von mir hat eine sehr schöne Initiative gestartet, die YesCon.
Ja. Nächste Woche.
Da bist du auch, glaube ich, schon gewesen.
Ja, ja? Ich moderiere die nächste Woche wieder.
Und das unterstütze ich ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren, unter anderem mit Joko Winterscheid. Mhm. Wir sind mit diesem Jörg Hoppe sehr freundschaftlich verbunden. Und das ist mein Aufruf. Denn da geht es.
Wer die dicksten Eier hat, sollte sie checken lassen.
Ja.
Sehr gut.
Da geht es unter anderem um Früherkennung, dass wir Männer da ja immer so ein bisschen dümmlich sind und sagen,
nein.
Sondern hin und wieder macht das schon mal Sinn, da auch mal untenrum nachchecken zu lassen, auch mal vielleicht immer reingucken zu lassen. Mhm. Wäre blöd, nur weil man 3 Monate zu spät kommt.
Dass du Schwierigkeiten
hast. Dass man Schwierigkeiten bekommt, genau. Ruhig hin und wieder mal
anpacken. Also das kann ich jedem auch sagen, in meinem Alter sagen, fangt mit 50 an, zum Urologen zu gehen. Große Hafenrundfahrt ist heute mit so einem Stab. Und früher musste man sich so hinlegen, da kam hinten so ein Scheinwerfer und dann wurde es mit dem Finger oder Hand gemacht. Heute ist das alles super geil gemacht.
Das Geile ist Propofol auf Rezept. Also
ja,
das ist
alles. Also und du gehst und der spielt auch überall rum.
Schön.
So, dass du weißt, wenn man dann anständiges Blutbild, Urin macht, und Dings macht, dann bist du mit durch und kann ich jedem nur empfehlen. Ich mache es jedes Jahr. Oder anderthalb, wenn ich nur beschwert, ich bin sowieso einer, wenn es irgendwo tippelt oder pippelt hin.
Ich mache das jedes lange Wochenende.
Ehrlich?
Ja, aber nur wegen des Propofols.
Tim, ich kann dir sagen, es ist sehr gut, dass du heute keinen Kopfhörer trägst. Das ist wirklich ein schönes Organ, was Rainer hat.
Ist sag zu laut
mal, immer noch? Nein, überhaupt nicht.
Also, ernste Sache, Früherkennung, ruhig mal häufiger hingehen. Wann ist die Veranstaltung?
Am 14. und 15. Nächstes Wochenende in München, die YesCon 3.0. Kann man tatsächlich wirklich nur empfehlen, Freunde, geht auf die Homepage, wirklich, erkundigt euch.
Unangenehmes Thema, sehr lebensnah präsentiert, sehr vielseitig für alle Facetten des Interesses auch abgesetzt.
Ganz, ganz wichtig. Eine tolle Geschichte, die übrigens an beiden Tagen auf 2 Livestreams live zu verfolgen ist. Kostet nichts. Livestream 2 wird herausragend moderiert. doof wieder, kann ich schon mal verraten. Wenn ich jetzt zwei Nordlichter sitzen habe, mit Rainer und mit Tim, mhm, und vielleicht können wir das mal ganz kurz...
Wo bist du eigentlich geboren?
In Stade.
Warum? Du bist in Stade.
Ich bin direkt an der Elbe. In Stade hat auch noch Stader Sand. Mhm. Da, wo ab und zu auch mal dieser kleine Anleger, wo der kleine Anleger ist, dieses kleine Fährschiff, das Hamburg-Stade immer fährt, zweimal am Tag. Da bin ich geboren. Da gehe ich auch immer noch mit dem Hund spazieren.
Am Steg bist du geboren?
Nee, nein, kurz dahinter. Also ja, dann kommt das nächste, ist Bonshausen.
Hausgeburt?
Was?
Warst du eine Hausgeburt?
Damals war noch Hausgeburt.
Warum heißt denn das große Hafenrundfahrt? Wo kommt denn das her?
Weiß auch nicht, weil er so macht beim Dings. Er muss ja einmal an der Prostata unten einmal rumgehen und
Leute
gucken,
im Norden,
ob die noch fest ist oder weich ist. Vielleicht, und das ist wie Hafenrundfahrt.
Ja, vielleicht ist das der kleine Finger, der sich durch die Kanäle schlängelt.
Das ist auch gut.
Oh, und da muss man aufpassen, wer die Hafenrundfahrt macht.
Ja, ja, das stimmt auch.
Ja. Naja, da gibt es ja auch noch einen guten Witz von Hugo Egon Balder.
Na, den wollen wir mal hören. Der ist bestimmt nicht
nein,
in die Jahre.
Nein, da geht einer zum Urologen und zieht sich aus und sagt, Herr Doktor, wo darf ich meine Unterhose hinlegen? Da sagt er, vorne neben meine.
Das ist schon gut. Da muss ich auch gerade erzählen. Da sagt der, Urologe zum Patienten, Sie müssen unbedingt aufhören zu onanieren. Kennst du ihn?
Gott.
Aber der Sekunde, fragt der Patient, warum das denn? Sagt der Arzt, ich kann Sie sonst unmöglich untersuchen. Gott, das ist so schlimm.
Das ist so definitiv. Ich finde den auch in vorne neben meine.
Also, Rainer sagt, dass Niedersachsen nach Land, Meer und Meer schmeckt. Wonach schmeckt Hamburg?
Nach Melzer und Hensler.
Oh.
Nee, dann würde ich ja sagen, das nach mehr und weniger.
Wenn nee, ich das schmeckt so, auch gut. Weißt du, ihr dürft auch nicht tief stapeln, ihr beide. Das mache ich auch nicht. Ihr habt das Fressen hier in der Hand, in der Stadt.
Ja, genau.
Also, wenn ich das so sagen darf, ja, wisst ihr selbst auch. Das mache ich auch nicht. Also wenn er sagt, ich habe damals vor 30 Jahren vielleicht ein bisschen verkehrt reagiert auf diesem Isemarkt.
Hast du
oder
doch
so
gar nicht, es war doch
fast. Aber ihr müsst nicht tiefstapeln da, was ihr hier macht. Ihr müsst euch mal andere Städte in der Größenordnung ankämmen. Da gibt's das alles nicht.
Aber
ich bin hier heute gegangen. Das ist ja alles Melzer-bedingt hier. Und am Hafen ist das Hensler. Das musst du auch mal, das nimmt ihr ja gar nicht mehr wahr.
Hab ich so noch nie gesehen.
Nee, das nimmt ihr gar nicht
mehr
wahr.
Das sind quasi zwei Areale der
Platzhirsche. Die gehen hier Elbgold, gehen alle rum. Das ist alles hier vorher nicht gewesen.
Ich weiß, aber mit dem Tiefstapeln ist das so eine Sache. Ich habe neulich von mir behauptet, dass ich bin wie Jesus für die Weltreligion, nur für die Kulinarik.
Das ist ja zu viel. Das sind die großen Kitchen-Dinger. Die zählen hier nicht. Hier zählt die Sachlichkeit.
Okay, die Sachlichkeit.
Und die Sachlichkeit ist, dass Hamburg das hat. Das hat München nicht, hat Frankfurt nicht, hat Berlin nicht, hat Dings nicht. Berlin hat einen.
Berlin hat es nicht. In der Form nicht. Aber München hatte Schubeck und.
Ja, hatte Schubeck und Ecki. Aber sonst ist das schon ein Duo, die auch was. Und die machen es ja auch in ihrem, das ganze Vox-Programm hat ja sonst nichts, außer Hot und Schrott. Das baut ab und das andere ist hier, dann kommt da noch was und dann kommt Gott sei Dank wieder Kitchen und wieder Hensler und dann sind die wieder im Millionenbereich und das wissen die auch.
Das würde ich nicht sagen. Ich bin sehr stolz, bei Vox arbeiten zu dürfen, weil sie wirklich auch immer wieder bestimmten Thematiken.
Ja, sie müssen es auffangen.
Aber es wird jetzt halt nicht immer so wahrgenommen. Nee, also das heißt, die haben so wunderschöne Samstag-Doku-Abende.
Ja, das ist auch richtig.
Die waren schon immer ein Ticken, auch manchmal im Ticken journalistischer, ein bisschen tiefer.
Als man denkt.
Ja, genau. Und sie waren sehr oft First Mover in dieser Fernsehwelt.
Und sie werden eigentlich nur durch die Werbung unterdrückt, weil du den Faden nicht weiterspinnen kannst, weil du zu viele Blöcke hast. Das ist ja bei euch so. Ja. Ich bin 23:30 mit Kitchen fertig.
Ja.
Boah, von 7:45. Da bin ich doch fertig. Wie viel Binden soll ich denn noch kaufen?
Naja, aber das ist wie Martin Scorsese hier. Das ist wie heißt der Film?
Oh,
der letzte?
Amerika.
Am Ende nee, der Ratte?
Nee, der
Ratte
am Ende? Weiß nicht. Der letzte.
Ja, ich weiß schon. Ich komme nicht drauf.
3,5 Stunden.
Ja, aber der war schlecht, war der nicht.
Nee, der war gut. Ja, wir sind einziger Martin Scorsese.
Martin Scorsese hat keine Werbeunterbrechung.
Ja, da hat er auch nicht ganz unrecht. Wonach schmeckt denn jetzt Hamburg? Wirklich Melzer und Hensler so leicht?
Hamburg schmeckt auch so ein bisschen nach See, nach rustikal und nach lecker. Und
wie
nicht
nach
elegant.
Lecker?
Das ist so lecker. Lecker ist ja nicht immer elegant.
Hausmannskost.
Nee, ist lecker. Ist einfach lecker.
Aber das.
Also ich glaube,
Auslandskost ist ja hau rein.
Ja, was ist denn lecker?
Ist ganz spannend. Also, weil ich rede ja oft von Emotionalität in der Kulinarik und da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Du hast zwar Rezepte, aber du sprichst auch oft das Gefühl des jeweiligen Koches an, dass man auch hin und wieder mal ein bisschen frei laufen lassen kann. Wenn ich jetzt angenommen, du wärst jetzt in Bayern und ich müsste dir den Hamburger Geschmack auf den Teller zaubern und muss sagen, so schmeckt Hamburg. Ich wäre, glaube ich, schon salzig. Ich finde, Hamburg ist eine salzige Stadt. So. Ich glaube, natürlich Fisch, denke ich schon. Und ich glaube auch ein bisschen sauer. Ein bisschen jodig und eher kalt als warm. Es ist eher ein Gericht, was für die Kälte gemacht ist.
Ich finde immer noch rustikal. Also ich finde Matjes rustikal, ich finde Lapskaus rustikal, ich finde Bandfisch rustikal. Und eine Roulade ist komischerweise eher norddeutsch als süddeutsch.
Ja?
Ganz komisch.
Nee, da bin ich raus.
Ja?
Ja,
würde
da
ich
bin
auch
ich
anders
raus.
Vom Gefühl also, sehen.
Roulade würde ich jetzt zum Beispiel ausklammern. Ja. Sondern, aber alles, was du vorher gesagt hast, bin ich sofort da. Ich finde, wir sind ein Topf. Ich finde, wir sind Speck. Ich finde, wir sind saure Gurken.
Wir sind Bohnenbeeren und Speck.
Wir sind, weißt du so schon, das ist eher so unsere Welt.
Sagst du Matjes oder sagt man Matjes?
Matjes.
Nee, Matjes, holländisch.
Matjes, okay.
Habe ich Matjes gesagt?
Wo kommt der Name Matjes her?
Ist das ein Witz oder eine echte Frage?
Nee, das ist richtig. Das geht nicht. Zwei Heringe schwimmen hin und her, junge Heringe im Kanal. Ja, hier sagt der eine Mat, sagt der andere Yes. Dadurch kommt der Mann.
So, ich gehe.
Schlecht war der jetzt nicht, Tim, oder?
Also, denn es muss immer ein junger Hering sein. Junger, nicht geleichter Hering ist ein Matjes.
Also warum frage ich das? Wie schmeckt das eine, wie schmeckt das andere? Ich habe eine Beobachtung gemacht in der letzten Zeit und ich würde gerne mal eure Einschätzung als Kulinarik-Götter des Nordens zu hören. In der letzten Zeit, was ja toll ist, obwohl es in diesen Zeiten stattfindet, haben viele neue Restaurants hier in Hamburg aufgemacht.
Ist das so?
Das Jing Jing hat aufgemacht, der erdbeerfressende Drache hat neu aufgemacht, das Grill Royal macht eine Dépendance in Hamburg auf. Das sind ja
Grill Royal kommt aus Berlin.
Genau. Mhm. Das sind ja wirklich alles tatsächlich sehr ernstzunehmende, interessante Restaurants. Geht es nur noch um Tellersprache? Egal, wo man ist, das sind ja nur noch Kunstwerke, die du da bekommst. Ich habe mal Fotos gemacht von einem dieser Restaurants. Und du kannst entscheiden, Tim, ob ich dann sage, welches das ist. Mhm. Oder ihr könnt es. Sei so nett und blättert ihr zwei einfach mal durch.
Also was unbestritten ist, was schlimmer denn je wird, ist, dass Essen immer mehr Instagrammable wird.
Mhm.
Immer mehr. Also das sieht man an bestimmten Restaurantkonzepten in München gerade. Das gibt so eine italienische, Big Mama.
Ja.
Da geht's wirklich nur noch um Bilder, Opulenz, Dickheit, Fotos. Das sind gute Läden, ne? Also ich meine das gar nicht. Aber die Visualität, die Selbstinszenierung ist schon echt wichtig geworden. Das kann man nicht anders sagen.
Also bei den Bildern, die du jetzt gerade siehst, war mein Gedanke an dem Abend, ich möchte einfach nur mit einem sehr guten Freund was essen gehen und das kam dabei raus. Das war am Ende viel zu viele Gänge, eine unglaublich aufwendige Tellersprache.
Ja.
Und man hat so das Gefühl,
dass der Geschmack da verloren geht.
Ja, das will ich jetzt so gar nicht sagen, aber dass das auf einmal so, ich drücke es mal bewusst provokant aus, die Küche sagen will, ey.
Hallo, da sind wir.
Genau.
Und manche brauchen das nicht, die brauchen diesen Effekt nicht. Ich brauche den auf dem Teller auch nicht, den Effekt. Mhm.
Also geht's nur noch um Tellersprache?
Naja, das ist nicht nur um die Tellersprache, das wäre blöd, wenn man das behaupten würde, aber die Fähigkeit, schön Essen schön anzurichten.
Nee, andersrum, Rainer.
Und die Visualität, also die Entwicklung in den Visualitäten, die ist rasend schnell. Rasend schnell, das ist brutal. Wir hatten vor 6, 7, 8 Jahren noch die Phase, wo alles links angerichtet worden ist, auf dem Tellerrand angerichtet worden ist. Momentan haben wir wieder die Phase des Kartoffelpürees in der Mitte und Soße reingießen, ein bisschen drumherum, Kranz
also zentral. Boom.
Stimmt, war hier auch.
Wir haben momentan wieder die Phase des gerollten und mit einer Kruste versehenen, was früher mal so der Lammrücken war, ne? Also der reine Lammrücken ohne Knochen, der Lammlachs. Entschuldigung, nicht der Lammrücken, der Lammlachs. Was ja per se gar nichts Schlechtes ist, aber es gibt momentan Geschmäcker, die sich dem Anrichten unterordnen müssen. So, das heißt, du brauchst bestimmte Konsistenzen, du brauchst eine, wie soll ich sagen, die Köche haben die Kontrolle oft über die Lebensmittel übernommen, um sie schön anzurichten.
Also statt, diese Krustengeschichte ist ja
auf den Geschmack zu gehen.
Die Krustengeschichte ist ja ein schönes Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel einen Lammrücken ohne Kruste mache und mache aus den Zutaten der Kruste lieber ein kleines Pesto oder an die Seite rein, dann habe ich ein schöneres Essgefühl, weil diese scheiß Kruste ist immer halb gebacken, oben so ein bisschen kross, ist unten auch wabbelig, dann wird sich auch nicht richtig raufgenommen, dann kann ich das Fleisch nicht richtig schneiden, ich sehe mein Fleisch von oben nicht, dann ist das Kartoffelpüree manchmal auch nicht richtig schön und manchmal zu viel und da geht es, diesen ganzen Kram, den brauche ich eigentlich nicht. Und dann mache ich mir lieber ein paar schöne Milchbohnen dazu oder Dings oder normale Bohnen ohne eingekochte Sahne. Und das vergessen sie oft. Also was ich hier an Bildern gesehen habe, ist das wirklich nur Optik, nur schön mit noch gebogener Geschichte. Und dann auch die Sterneküche macht ja nicht mehr gebogen mit 3, 4 Dinger rein und 5 Punkte. Weil das kann inzwischen auch keiner mehr sehen. Ferran Adrians Punktetechnik oder das abgekochte im Beutel und hinterher erwärmt mit 56 Stunden beim Nachbarn und dann rüber, dann soll ich das noch wieder in eine Pfanne werfen. Die haben doch eine Klatsche. Und wenn du wirklich das isst mit Augen zu, da bist du der Spieler bei Kitchen. Dann sagt man, das brauche ich alles nicht. Und das ist Spielen, die sollen sich lieber auf einem anständigen Fond, auf einem anständigen Gemüsesuppe, auf einem anständigen Gemüsefond, eine anständige Brühe, gute Dings und nicht mit so anderen Sachen rumspielen. Also, und da müssen wir wieder hin. Dann sagen sie wieder, ja, du mit deinem Hausmannsessen und mach und tu und sag, ich koche mir bei das jede Woche in 3:40 versuchen wir das, wir drehen davon 2 Stück am Tag, weil das sehr aufwendig ist, versuchen wir die Leute abzuholen. Wir haben eine hohe Rezeptanfrage, das unterscheidet uns. Er macht Unterhaltung, er macht Spaß, er macht Gewinn oder nicht und ich mache Rezept. Es klicken im Jahr so ein paar Millionen Leute diese Rezepte an. Und da merken wir, je einfacher das ist, je mehr Interesse besteht. Denn du kannst ja auch einen Hack anders würzen, du kannst einen Kartoffelpü und Gemüse anders würzen und da wollen sie heute hin. Und ich glaube nicht, dass junge Leute unbedingt dieses Ding brauchen. Ich bin nun eine ganz andere Generation, aber ich glaube, der einfache Weg wird immer weitergehen und wird sich noch ein ganz klein bisschen festigen. Ja?
Also ich glaube, dass du gerade 2 Dinge miteinander vermischt. Nämlich das eine ist das Kochen zu Hause, die Inspiration für zu Hause.
Ja, nee.
Und die andere ist, ich gehe essen und ich möchte...
Also ich gehe ja auch so essen, dass manchmal die Teller so aussehen, wo ich denke, boah, wo fange ich jetzt an? Wo fange ich jetzt an?
Ja, ich weiß, aber ich glaube schon...
Und ich glaube... Ich bin
der Meinung, dass wir haben sehr viele negative Nachrichten momentan und der Alltag ist hart. Und ich habe immer das Gefühl, je größer die Krise, desto opulenter das Essen.
Was ja eigentlich ein romantischer Gedanke fast schon ist, oder?
Brot und Spiele halt. Genau. Ne? Also man versucht sich eine Auszeit zu geben. Und dass die Köche, und du isst nirgends mehr richtig schlecht, in meinen Augen. Ja, das ist mal nicht dein Geschmack. Und vielleicht hat der Koch das auch mal verkackt, das eine Gericht oder so. Aber grundsätzlich...
Also ich gehe selten essen, das finde ich auch. Also
aber
richtig
ein
schlecht
Restaurant zu sagen, oh, da kannst du nicht hingehen, die kochen nur Scheiße, kann ich nicht sagen. Habe ich lange nicht mehr erlebt.
So, hat ja und, Christian Rach auch alles gut gemacht.
Ja, und ich glaube schon, dass was wir da auf den Tellern sehen, ist halt eine Folge des Internets einfach so. Du visuell, das ist wie YouPorn. Die Vielfältigkeit, also das meine ich jetzt gar nicht blöde, aber die Vielfältigkeit der Kreativität auf den Tellern, wie man eben auch Essen in Form bringen kann und anrichten kann, das ist halt wahnsinnig schnell abrufbar. Und es gibt solche Sachen wie Gronda, das ist so eine Online-Plattform, wo auch Techniken sehr einfach, sehr simpel erklärt werden. Und wenn, in meinen Augen hat es manchmal was mit nicht vorhandener Kreativität zu tun, weil je mehr Arbeit der Koch in ein Produkt reinpackt, um es zu verfremden, desto weniger Emotionen wirst du schaffen, auf den Teller zu bringen. Jetzt kommt aber das Gegenbeispiel. Nimm jemanden wie Tim Raue, der extrem der sticht Weintrauben rundaus. Damit es perfekt wird, damit es einheitlich ist, damit es auch einen gleichmäßigen Qualitätsanspruch hat. Aber das Essen ist eine Wucht. Das ist die pure Lebensfreude. Das ist der pure Genuss. Das ist das pure Ding. Was ich jetzt an den Tellern gesehen habe, würde ich sagen, respektabel. Das ist handwerklich gut gemacht. Das ist jetzt eine Phase, wo es solche Läden gibt. Parallel dazu haben wir aber auch die gegenteilige Entwicklung. Das ist das, was Rainer sagte. Das Gros, oder ich sag mal, die Muttersprache derzeitig in der gehobenen Gastronomie wird wieder eine klarere, eine reduziertere. da ist das Produkt plus eine Beilage, nicht zu viele Geschmackssatelliten, momentan eher präsent. Allerdings gibt es oft auch da nicht diese eine Küche. Es gibt die Sterneküche nicht.
Nee, es die gibt die nicht. Küche also die nicht. Jeder macht
sondern alles, wenn du fragst halt, wie schmeckt Hamburg, dann muss man sagen, Hamburg schmeckt ein bisschen nach Grilldöner. Hamburg schmeckt ein bisschen nach Mexikaner. Hamburg schmeckt ein bisschen nach peruan-brasilianisches Ceviche-Restaurant. Hamburg schmeckt ein bisschen ja, wie Bullerei, nein, Fleisch, ja, Grill. Ja, genau. Hamburg schmeckt ein bisschen Sushi. Hamburg schmeckt ein bisschen Lapskaus. Aber wenn du die Restaurantszene meinst, die ist halt technisch auf einem Niveau wie eigentlich noch nie. Mhm. Wirklich auch noch nie. Hat, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist, glaube ich, im
Einzelfall. Ja, es gibt auch die Leute, die sich das leisten können, dieses Niveau, und da auch essen gehen. Ich meine, da sind ja die Preise auch auf einen Rahmen gekommen oder auf ein Niveau gekommen, wo man auch schon überlegen muss, gehe ich da heute Abend essen, wenn ich dann noch hier einen anständigen deutschen Riesling dazu trinken will und zum Hauptgang noch ein Glas Rotwein? Das muss ich mir dann schon überlegen. Und wenn ich dann hier so eine Zauberküche, das ist für mich ein bisschen zu viel verzaubert. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde.
Du würdest dich da wohlfühlen, wenn es schmeckt. In dem Moment, ja? Wo es schmeckt, schmeckt es. Ja, ja. Nochmal, wir können ja jetzt nicht irgendwie auf jedem rumhacken, nur weil er ein Pünktchen macht.
Nee,
also es muss Sinn machen.
Ja.
Aber ich beschreibe das immer ein bisschen so wie mit Blumensträußen. Also ich stelle ja auch, meine Köche entwickeln sich auch technisch weiter. Die können Dinge, die ich nicht mehr beherrsche. Und die arbeiten teilweise extrem exakt aus, wo ich sage, ich brauche ein bisschen mehr wieder eure Persönlichkeit. Und stelle mich dann hin, nimm ein Produkt und klopp auch, ähnlich wie du, in 5 Minuten ein Gericht. Ein Arbeitsbrett, eine Pfanne, eine Soße, die sind vorher gezogen, und mach ein bisschen Chop-Chop, pack das, brat das an, gieß das drüber und sag, guck mal, das ist doch auch schön. Das ist wie so eine Streuobstwiese.
Ja.
Wo einfach nur, wo da einfach nur was hin.
Ein wildes Feld.
Ein wildes Feld, wo wunderschöne wilde Kräuterblumen, Mohn, ich kenne die Blumen alle nicht, aber wo alles ein bisschen miteinander gemischt ist. Und dann hast du aber auch den schönen Zen-Garten, der einfach haargenau exakt gemäht ist, wo jeder Busch beschnitten ist, wo die Äste, wo alles eine Form hat. Und das ist auch schön. Ich finde halt, es ist beides schön. Und alles zu seiner Zeit. Ach, guck mal.
Rainer,
ja, mein Geschenk.
Freund, ach so, guck mal. Rainer hat das
Geschenk.
Rainer hat das Thema direkt zu den Akten gelegt und hat dein Geschenk
überhaupt. Das ist bei Rainer. So, wenn er sich langweilt, schaltet er sich ab und dann holt er einfach irgendwie einen.
Ja, aber wir müssen ja auch durch.
Ja.
Stimmt, wir haben ja nur noch 2,5 Stunden.
Ja, genau.
Verdammt.
Also hier, wollte ich nur sagen, mein neues Pasta-Buch. Es gibt viele Pasta-Bücher oder so. Ja. Das hast du hast zu mir gesagt, aufgrund deiner Empfehlung habe ich es gemacht.
Ja.
Du hast gesagt, wer Erfolg haben will, macht ein Buch oder ein Pasta-Buch.
Ja.
Ja. Noch sieht es nicht so danach aus bei den Buch. Ja, aber es ist erst 10 Tage da.
Ja, ich würde noch ganz kurz den Faden trotzdem nochmal aufgreifen, um dann das nicht so leer im Raum stehen zu lassen. Ich meine, die heutige Gesellschaft besteht aus Visualitäten. So, das ist so. Und natürlich wird das auch früher oder später einen Einfluss auf die Kulinarik haben. Und warum sollte man jetzt dagegen sein, dass Essen schön angerichtet wird?
Also ich bin nicht dagegen. Bloß ich kann nicht sagen, dass mich das richtig annimmt. Also
aber,
weiß ich nicht.
Aber muss aber.
Also ich mache zum Beispiel, ich mache Urlaub in einem 2-Sterne-Laden und esse 10 Tage lang 2 Sterne. Und dann esse ich in 10 Tagen 50 2-Sterne-Teller. Und diese 2 Sterne haben mit der Präsentation, die ich eben hier gesehen habe, auch nichts zu tun, weil eine gewisse Bodenständigkeit trotz 2 Sterne noch besteht und auch die Teller auch anders sehen. Das haben die eben irgendwo geschafft. Und es ist in Norddeutschland.
Und ohne dass ich weiß, welcher Laden das ist Johannes King of Sylt.
Ja, genau.
Weiß ich. Ich kenne seinen Geschmack. Das ist halt so.
Ja, aber ist das nicht toll? Also das ist ja die Einstiegsfrage, wonach schmeckt der Norden? Oder
schmeckt.
Das ist dann, also das ist ja das Beste, was diesem angesprochenen Laden gerade passieren kann.
Und der macht Bohnen und Speck und der macht eine Ente, der macht einen Fisch aus Nord, der nimmt nur norddeutsche Fische oder das und so. Und das ist machbar.
Also. Der ist ja jetzt Philipp.
Philipp.
Müssen wir gleich mal googeln, weil Johannes King ist ja nur noch so ein Protégé, so mit 10.
Ja, der macht immer noch in Kaitum, hat seinen Genussshop noch, ja, genau. Die kleine Bude, die brennt ein. Auch.
Ist mein Portwein-Dealer.
Ja, genau. Portwein-Dealer ist Duske für dich. Also, schöne Grüße.
Jan-Philipp Berner.
Weißt du, ja, genau, Jan-Philipp Berner. Sehr bodenständiger, handwerklich, sehr guter Koch, aber der hat
also schöne Grüße von Duske.
Aber muss man den Köchen und den Köchinnen nicht heutzutage zugestehen, dass es die Zeiten sich in der Küche dem und dem Restaurant dementsprechend verändert haben, dass die eine Möglichkeit haben, sich ganz anders zu repräsentieren und auch zeigen zu können, schau mal, das ist mein Handwerk.
Das sage ich doch.
Genau, also eigentlich müsste man doch sagen, dass wir, in Anführungszeichen, alten Männer oder die Generationen sagen, auch das hat sich dahingehend verändert, dass die jüngeren Leute anders essen gehen, diese Präsentation wollen, auch sehen, wow, für unser Geld bekommen wir wirklich mit der Pinzette, die haben ja auch alle ihre Pinzetten auf einmal hier in ihren Oberarm.
Vorne drin. Oder vorne drin. Aber es wird weniger. Pinzettenküche kann auch nicht jeder.
Aber nochmal, das ist so jede Entwicklung. Also, und ich hoffe, dass ich mich gerade hier nicht in die Reihe der alten Männer bewegt habe, denn ich sage ganz deutlich,
nein,
es
um Gottes
gibt
Willen.
Die Küche
nein.
nicht, sondern es gibt gerade eine qualitativ hochwertige Küche. Und dass du visuell stark arbeiten musst. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe früher einen Teller gelegt, den habe ich neulich in meiner Küche nachgemacht, da haben sie mir ausgelacht. Interconti, ein Sterne im Grill darum. Da habe ich aus Frisee-Salat und einen Rasen gelegt. Dann habe ich blanchierten Schnittlauch, habe dann Blumen heimgemacht, zwei Feldsalatblätter und dann habe ich eine Rose aus Räucherlachs gelegt. Und mit Creme Fraiche habe ich Möwen auf dem Teller gemalt.
Erster Platz, Digga.
Auf dem Teller gemalt, so wie kleine Kinder, weißt du, diese doppelten Halbbogen. Und dann gab's noch einen Gänsestopfleber Fliegenpilz dazu.
Das hast du zu Hause gemacht?
Nein, das habe ich in dem Restaurant gemacht.
Ach so.
Also das war ja nun, und jetzt wollen wir uns ernsthaft drüber legen. Ich mag auch diesen Begriff Shishi nicht.
Shishi, hat das keiner hier gesagt?
Nee, aber ich wollte es nur mal sagen. Das ist oft so, ja, aber da ist nicht so viel Shishi. Ich meine, was heißt Shishi? Was ist dieser Begriff? Das ist immer so, um irgendwas zu diskreditieren, was einfach vielleicht nur etwas detailversessener ist, was vielleicht ein bisschen exakter ist und was manchmal vielleicht auch ein bisschen positiv umständlicher ist. Wenn wir kein Shishi in der Küche hätten, packt das mal auf die Bühnensprache, Theatersprache, dann wäre es immer ein Theaterstück ohne Bühnenbild.
Ja.
Wir hätten kein Bühnenbild, wir hätten alle nur dieselben Klamotten und dann wären die Texte, müssten das alleine erlegen. Warum nicht hin und wieder auch mal die Operette starten? Warum nicht? Weißt du, das kann auch mal lauter und dekadenter sein. Wir würden auf kein Live-Konzert mehr gehen, wenn es nicht sowas gäbe wie Rammstein, das halb Hamburg abfackelt, wenn die auf der Bühne sind. Oder eine Beyoncé oder eine Helene Fischer oder wie heißt die andere? Adele, wo die in, oder Muse, wo eine Inszenierung eine ganz große Rolle spielt. Das macht die Musik ja nicht per se schlechter, sondern die Musik magst du nicht, weil du die Musik nicht magst, aber nicht, weil sie so performt wird, wie sie performt wird.
Aber wie lange kann man sich leisten, einem Gast Zeit zu geben, sich ein neues Bühnenbild zu gewinnen? Also die Tellersprache, um diesen Begriff zu penetrieren, der Bullerei hat sich ja auch zum Beispiel verändert.
Ja.
Ne? Ja. So. Und hast du die Beobachtung, dass du eventuell Gäste hast, Stammgäste, Freunde des Hauses, Touristen, was auch immer, die sich erstmal verwundert über die neue Tellersprache zeigen, um dann zu sagen, jetzt habe ich es verstanden, oder dass sie sagen, oh, das ist aber gar nicht meine Bullerei, oder die sagen, das ist jetzt meine Bullerei?
Also grundsätzlich verändern wir ja nicht heute von heute auf morgen, sondern über die gesamte Laufzeit unserer Gastronomie. Das ist ja, du hast einen anderen Scheiß zusammengekocht im Fernsehen, als du heute kochst. Irgendwie man lernt, man entwickelt sich. Und ich finde ja, nichts ist schlimmer als eine Tradition, die sich selbst überholt. Das heißt, Kneipenkultur müsste nicht so am Boden liegen, wenn die Wirte mal verstanden haben, dass sie sich nicht nur um die Stammgäste kümmern, sondern vielleicht auch um die nächste Generation. Und es fällt schwerer, wenn du alt bist. Und es gibt Leute, die kommen bei mir in den Laden und sagen, ja, aber wieso, der kocht doch im Fernsehen ganz anders. Ja. Wo ist denn die Erbsensuppe? Wo ich sage, naja, das ist ein Teil meines Lebens und hier ist der nächste Teil.
Die war
ja Teil.
Auf dem Zerstörer, die Erbsensuppe.
Und, und meine Jungs entscheiden doch inzwischen, wie gekocht.
Und haben wir draußen Empfang?
Und Mädchen natürlich.
Darf ich nochmal fragen, ob wir draußen Empfang haben noch?
Du hast gleich keinen Empfang mehr. Das
darf ich nochmal fragen, ob wir draußen gleich Empfang haben noch? Das ist einer meiner Lieblingssendungen auch. Er steht da wie Porno draußen auf so einem Zerstörer und vergisst auch richtig abzuschmecken, diese Suppe natürlich. Entscheidende Sachen auch vergessen. Aber trotzdem
furzt
da diese kleine Kabine in der Nacht vor. Voll, steigt morgens aus und sagt, darf ich mal fragen, haben wir auch draußen gleich Empfang?
Das hat er gesagt.
Fernsehgeschichte. Fernsehgeschichte.
Guckst kein Fernsehen, oder?
Einer der schönsten.
Guckst du es nicht?
Einer der schönsten.
Ich guck mit Tim doch nicht auch noch privat.
Wieso dann nicht?
Na, das muss ja nicht sein.
Ach so, nur Quatsch. Nein. Er guckt meine Dinge auch nicht. Also ist auch
der hat ja keine Zeit. Er muss ja sogar Hochzeit absagen. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt, also Tim blättert hier relativ interessiert, also in diesem Buch.
Ausschlusspasta,
ne? Also nicht, dass Pasta ausgeschlossen wird, sondern Ausschlusspasta.
Ja.
So, wir machen ja eigentlich keine Werbung für Produkte von unseren Gästen.
Also,
aber dieses Mal wird hier sowas von ein Auge zugedrückt, weil Tim claimt ja für sich, der beste italienische Koch außerhalb Italiens zu sein. Ja. Und Pasta gehört ja, da erzähle ich nichts Neues.
Nicht hier was zum Aufhängen
zur italienischen Küche. Und es gibt so einen Satz, der ging dir so ein bisschen auf den Sack, Rainer, ne? Was Tim so über die italienische Küche und seine Kochkünste gesagt hat.
Ihm bin ich auch gesagt, er ist ja nun mal der Größte.
Da will ich nicht widersprechen an der Stelle.
Ja, da habe ich noch alles mitgebracht, den ganzen Kram. So.
Ja, willst du jetzt den Satz noch sagen, oder?
Naja, es ging hier um das Risotto, Rainer.
Ja. Ach so, das wollte ich nochmal sagen. Ich habe eine Sendung mit ihm gemacht, hier für So ist der Norm. Da muss ich ja die Fresse halten, weil er Gast bei mir ist. Und dann macht er mir einen Rotkohl mit Balsamico, wo du nichts mehr vom Rotkohl und zertrümmert den noch mit den Händen und Rotkohl muss dünn geschnitten werden, ablangiert werden, mit Zwiebeln, mit Butter und mit ein bisschen Wein geschmort werden. Dann schmeckt er nach Rotkohl. Und das andere ist alles Gedackel. Ich muss die Fresse halten, gehe 2 Schritte zurück. Das nächste Ding kommt da. Opa sagt zu mir, Risotto, ein Freund von mir ist Risotto-König im Friaul oder auf Friauli gesprochen. Oder Lombardei, da kommt nämlich Mario her. Und der sagt, der macht den ganzen Tag Risotto. Und er sagt, Risotto muss ruhen. Wahrscheinlich hat er, ich weiß nicht, was er nachts raucht. Dadurch wird es matschig und komisch. Ich durfte es nicht sagen, weil wir die Sendung fertig machen mussten. Die Sendung war ein Erfolg, weil wir sehr, sehr hohe Quote haben.
So, Tim, was ist das dazu?
Jetzt passt, Risotto? Jetzt kommt die Fernsehküche hier. Das ist eure Fernsehküche?
Nee, wir sind ja eine Podcast-Küche. Die muss nicht gesehen werden.
Ja, ich sag mal so. Generell schalte ich mich bei Gesprächen ab, irgendwie, wenn jemand sagt, man muss, man darf nicht und solche Sachen. Also es ist eine Wortwahl, die ich in der Kulinarik nicht mag.
Immer noch ein freies Kochland.
Ich weiß nicht, wie viele. Also ich bin immer noch frei. Ich wurde nicht verhaftet, obwohl ich den Rotkohl mit Balsamico entwickelt habe.
Ja, das ist ja eine andere Sache. Es geht ja um Geschmack.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also das wäre, als wenn kein Italiener Rotkohl essen darf. Und wenn du nach Italien gehst, ja, sie essen Rotkohl mit Balsamico.
Natürlich.
So. Und bei dem Risotto, das hat er nicht ganz richtig zu Ende erzählt. Also da muss man einfach sagen, ein guter Tipp ist für Leute, die ein laufendes Risotto herstellen. Ich bin der Koch des Volkes. Also ich vermittle.
Ich dachte ich.
Nee.
Ach so.
Dass du, wenn du das Risotto kochst und das nicht auf dem Herd Butter und Parmesan reinrührst, weil da ist oft die Hitze zu hoch, weil das Risotto soll ja kochen, da läufst du Gefahr, dass sich Butter, Fett, Käse, Eiweiß trennt und dann hast du Gelumpe, dass der Käse ausflockt, dann hast du Gelumpe. Also nimmst du es vom Herd, Achtung, und lässt das Risotto 1 bis 2 Minuten ruhen. Es kann sich setzen, der Kochprozess geht runter, weil die Temperatur sinkt. Und dann nimmst du Butter und Käse und rührst das ein. Denn ein Risotto, wenn das Stand hat, ist es falsch. Und da diskutiere ich mit dir aber nicht mehr ansatzweise. Kommst du aus Stade, da bin ich mit Pinneberg sehr viel dichter in Italien als irgendjemand anderes. So, das muss, weil richtig, also was heißt ein richtiges? Ein Risotto, wie ich es gerne esse, sagen wir es mal so, ist schlotzig.
Ja, ist gut. Immer, ein Risotto ist immer schlotzig. Das war ja auch
und
schlotzig.
Die große Kunst ist natürlich, so, ich weiß, dass manchmal diesen al dente Bereich übernehme ich auch. Wenn das Reis,
mache ich auch nicht. Risotto geht nicht.
Wenn das Reiskorn platzt, dann hast du alles falsch gemacht. Da bin ich bei dir 100% bei. Aber es darf halt fließen. Es darf eigentlich aber so. Aber
dazu brauchst du nicht, wir hatten schon die Hitze runter, da brauche ich das nicht noch zur Seite nehmen.
So, 2 Köche, 2 Meinungen.
Ist das
so,
kreative Kochfreiheit?
Sag mal was zum Buch. Du sagst immer, es soll bodenständig sein, es soll die Leute ansprechen und so. Spricht dich das an?
Ja, total, wenn du nicht vorne drauf wärst, würde ich es kaufen.
Schönen Dank nochmal.
Das ist das Einzige.
Ja, ich habe auch ein Gericht daraus mitgebracht. Ich habe extra heute Nacht noch in die Nacht, weil ich spät nach Hause gekommen bin, das hier noch passiert. Bisschen gemischten Käse mitgebracht, Stück Butter und ein Trüffelöl mit richtigen Trüffeln und ohne Synthetik.
Und um mal eventuell unbezahlte Werbung zu machen, Rainer und auch Tim natürlich deine Meinung. Für mich ist es so, du hast Dejeko-Nudeln mitgebracht, Rainer. Es sind dann schon die besten Nudeln.
Aber die besseren. Also eins muss ich ja sagen, du hattest einen Foodstylisten, richtig?
Nee.
Doch.
Alles selbst gemacht.
Das machst du an?
Genau. Nur für dieses Bild, um das mal zu zeigen, die
Zutaten. Aber dann such dir ein Hobby.
Sind das die besten Nudeln?
Ja, für mich die besten. Ich bin Dejeko-Esser schon ewig. Also man kann auch Barilla nehmen, man kann auch eine andere Nudel, das soll jeder nach Geschmack entscheiden. Komischerweise, Markt ist bei uns beim NDR eine Sendung, die sehr beliebt ist. Die haben Nudeln und Spaghetti getestet.
Ja.
Mit den teuren bronzierten Nudeln für 4,99 Euro. Aha. Diese kosten 2. Und 49 Euro Rewe und Aldi-Nudel gewinnt die Scheiße.
49 Cent.
Cent, ja. 49 Cent.
Das Echt? Liegt da ja an meinem deutschen Genuss.
Ja.
Also, ich, in Italien, wirklich, ist ja selber auch gerade in Genua gewesen und da ein bisschen rum, auch im Supermarkt rein. Und, ich war in einem Laden, nicht in Genua, aber auch in Italien, gehört zu den Besten der Welt, also zu der Top 50-Liste.
Restaurant meinst du mit
Restaurant,
Laden.
Genau. Ja. Und der benutzt DiCecco.
Was siehst du? Machst sie nicht mal selbst dann?
Nein. Machst Butaka oder wo ist gewesen? In Emilia Romana?
Doch sowas nicht immer im Voraus erzählen.
Und können wir,
das ist hier ohne Nennung.
Nee, es scheint um Kitchen Impossible zu gehen. Würde ich jetzt mal tippen.
Ich hab alles verraten.
Können wir ganz kurz mal über Eiernudel reden? Ganz viele Leute sagen, Eiernudeln wären scheiße.
Zum Gulasch, das Beste der Welt. Ja.
Aber warum sind Eiernudeln überhaupt ein Ding oder nicht ein Ding? Also wer braucht denn Eiernudeln oder normale Pasta?
Ja. Bitte, Rainer.
Also, bitte. Schöneren, eleganteren Geschmack, ganz einfach. Aus. Mehr nicht.
So einfach?
Also das ist hier Hartweizenmehl, das wird mit bisschen Wasser und vielleicht ein Tick Olivenöl gemacht und das andere ist mit Ei und mit Hartweizengrieß und Mehl und daraus eine Nudel zu machen. Boah, das ist es.
Naja, am Ende des Tages ist es so, wir haben ja immer so diese Klugscheißer-Fraktion, irgendwie, wenn du auf einmal eine Karotte aus der Erde holst und die schön weich kochst und auf den Teller packst, ist auf einmal Nova Regio. Und dasselbe ist mit der Pasta. Wir hatten mal diese leidliche Toskana-Fraktion irgendwie und Italien war immer sozusagen das Element, um anzudeuten, oh, dass du dich der Kulinarik verschrieben hast auf total geerdetem Level. Frankreich war immer Hochküche, ja? Aber Italien war immer ein Teller Nudeln, das war so einfach. Und dann fing es irgendwann an, dass die gute Eiernudel verpönt war. Und die Hartweiznudel al dente eigentlich so, dass du dir auch jede Krone noch rausgebissen hast. Da wurde es übertrieben. Aber Eiernudeln zum Spirelli-Eiernudeln zum Gulasch.
Dieses Spiel,
halb verkocht, so ein bisschen.
Ja, schon so wabbelig, wenn sie so wabbeln. Ja, die mische ich immer mit Kartoffel zusammen. Dazu Gulasch, Roulade und Gurke.
Noch besser.
Boah.
Wirklich
wie da brauchst du hier den
Nudel
ganzen...
und Kartoffel.
Ja, das finde ich ja gerade geil. Das ist ja manche Punch hier gerade.
Das ist Umami-Hochkant. Das gematscht ist Umami-Hochkant mit der Soße voll Roulade.
Toll, was für ein Kenner du bist. Ich bin begeistert.
Schönes Kater.
Endlich haben wir mal... Wie lange machen wir den Scheiß jetzt hier?
4 Jahre
und jetzt
fast.
Haben wir endlich mal eine Koryphäe
endlich
hier.
Ist
endlich mal jemand, der weiß, wie es geht.
Du, das ist eine Koryphäe. Ja, verstehst du? Mit Betonung auf Koch. Können wir das bitte, Koryphäe, da machen wir T-Shirts draus.
Ja, können wir, aber nee, grundsätzlich nochmal dieses ewige, ich mag deine Fragestellung nicht, aber das weißt du inzwischen ja auch.
Ich frage für die breite Masse, das ist nicht meine Tonalität, sondern ich frage für die breite, natürlich frage ich gut.
Frag doch gut, Mensch. Also, könnte auch mal in der Talkshow übernehmen.
So, da hast du es
nicht
nämlich.
Wieso, da sitzt er hier in so einem kleinen Puff und ihm gehört eigentlich draußen die Welt.
Ja, und dann lade ich dich ein.
Und ich bin jetzt eine Stunde erst hier, auch vom Gesicht und Macht und der Aufnahme, könnt ihr doch wirklich mal was machen.
Bleib ruhig hier, Tim.
Nee, 5 Minuten noch, dann bin ich raus. Ja. So. Nee, das geht hier ganz schnell, wirklich. Ich hab auch, nee.
Und der von Froster da unten soll aber wieder hochkommen.
Öl, also du wirst uns gleich Pasta hier machen, Öl ins Wasser oder nicht?
Nee, nicht ins Wasser, schmiert das voll und dann nimmt das nächste Mal auf. Brauch es nicht. Wenn du allerdings Lasagneblätter nachher zum Überbacken brauchst oder zum Auslegen, kannst du ein bisschen drauf machen, sonst kriegst du nicht auseinandergefummelt, den Scheiß. Sonst nie Öl da rein. Nur Wasser.
Tim,
und dann abschmecken, das Kochwasser abschmecken.
Tim, Rainer sagt ja auch, die Nudel wartet nicht auf die Soße.
Nee, sondern umgekehrt.
Aber das sagt ja jeder.
Ein altes Ding.
Stimmt das?
Ja.
Warum?
Ja, weil sie fertig sein muss. Die Soße muss fertig sein, damit du dann die Nudel in Ruhe kochst und da reingibst. Sondern dann ist nachher deine Nudel fertig und du sagst, scheiße, die Soße ist gar nicht fertig. Dann ist die Nudel in Arsch, weil sie weiterkocht.
Ich mache Öl ins Wasser, wenn ich weiß, dass ich vorkoche, dass ich
wenn ich mache.
Wenn ich auch hole.
Dann
koche.
Gebe ich immer hinterher. Ich nehme immer so ein ganz klein bisschen Wasser in den Edelstahl, bisschen rein, ein bisschen Öl dazu und dann aromatisiere ich es manchmal sogar noch mit ein bisschen Butter und Rosmarin und park sie, wenn Leute kommen. Dann hast du nicht den ganzen Stress zu Hause, wenn die kommen. Dann machst das hier warm, das darüber aus.
Das hier ist die Tomatensauce?
Ja.
Okay, also das heißt unter bestimmten Gegebenheiten kann man schon Öl dazu packen.
Also ich sage, wie gesagt, wenn ich das Prinzip von Nudeln kochen ist ein einfaches. Wasser kochen, Nudeln reinschmeißen.
Kein Salzwasser?
Ja, doch, natürlich. Okay.
Viel?
5 Gramm auf 1 Liter.
Rainer sagt, das, Wasser, das Salz ist das Wichtigste.
Ja. Ungefähre Richtgröße, 5 Gramm pro Liter. Mhm. Damit kommst du ungefähr klar. Mhm. Was du wirklich brauchst, es macht Sinn, wenn du eine gut gekochte Pasta, die sich voneinander löst und nicht aneinander backt, dass du viel kochendes Wasser hast, aus folgendem Grund.
Ah.
Das viel kochende Wasser, die Nudel geht rein, die Temperatur sinkt in dem Moment. Wenn du viel Wasser hast, ist der Temperaturabfall sehr gering. Das kocht sofort wieder auf. Das heißt, die Stärke verkleistert sofort und da kann nichts backen.
Genau.
Wenn du einen kleinen Topf hast, mach ein bisschen Öl rein, weil es
und hast
es
hier den Topf mit Wasser und dann jetzt hast
der
du
Topf Matsche, ist scheiße, oder?
Hast du nach, ne,
jetzt sagen die, ich sag mal, die super Experten sagen, bloß kein Öl, weil dann haftet keine Soße dran. Also, ich habe noch keine Pasta auf dieser Welt gekocht, wo keine
also
Soße
bei einer Spaghetti gab. Merkst du schon, wenn du eine Spaghetti wirklich mit Öl und gerade die längere Nudel, wo du auch eine längere Fläche hast, da schmiert, da fasst es dann doch nicht so richtig.
Das kommt drauf an, wie du die servierst. Ich schwenke ja meine, also ich koche die Soße, schmeiß die Pasta rein, hol die Pasta mit der Zange raus, pack sie direkt in die Pfanne
und dann tropfen das da rein,
das
verbinden
muss, das
und
muss
raus.
Auch sein, oder? In Italien würde das nicht anders funktionieren, oder?
Muss das nicht wird sein, nicht gemischt, aber so mache ich, oder? Also, das weiß ich nicht wie. Muss, haben wir gesagt, wollen wir nicht
mehr. Okay, aber was macht man denn gegen das Zusammenbappen von Pasta?
Wasser habe ich doch gerade erklärt. Du brauchst viel Wasser.
Ja,
deshalb
aber
5 Liter.
Aber wenn abgegossen ist.
Eine Packung.
Für eine Packung, was ist ja 500 Gramm? 5 Liter, 1 zu 10. Ja. Wenn du 100 Gramm Pasta kochst, brauchst du mindestens 1 Liter.
Mhm. Ja.
So, das ist aber macht
und dadurch, Schmule. Dass du die Menge an Wasser hast, kann auch nichts backen, weil sich das nach alles
dem,
bewegt.
Nach dem, nee, aber nach dem Abguss.
So, jetzt.
Nie abschrecken, weil sonst das alles.
Wenn die Pasta fertig ist, dann packt man ja das Kochwasser raus, logischerweise.
Nee, du nimmst aus dem Kochwasser die Nudeln in die Soße, Digga.
Ey, ist doch gut, Freunde.
Ja, erklärt mal, pass mal, wir machen das mal folgendermaßen.
Das ist doch, das ist doch wirklich mal, ich schwöre
aber
euch.
Aber hier zwei Köche, zweimal. Zwei jetzt lass mich doch endlich mal aufsehen!
Zwei Drittel der Zuhörenden wussten das
sind
nicht,
wir jetzt durch?
Dass Nein. man das aus dem kochenden Wasser herausnimmt.
So, jetzt lass mich doch mal hier kurz die Führung übernehmen. Ich bin ja auch medial sehr erfahren, deshalb, was wir alle wissen, hör mal auf zu knistern, wenn ich rede.
Also ich muss ja hier jetzt reinschauen.
Nee, musst du nicht, es kocht doch nicht.
Doch, es kocht schon.
Nein, es kocht nicht.
Das kann auch sowieso von
jetzt stell die Nudeln bitte hin.
Nee, ich koche die.
Jetzt bitte die Nudeln hin. Ich baue dir gerade eine Bühne auf. Also, was kaum einer weiß. So, Rainer Sass, du bist ins Krankenhaus gekommen, weil du vom Dach gefallen bist, richtig?
Oh.
Weil du bei der Freiwilligen Feuerwehr warst.
Die Nummer habe ich extra nicht angegeben hier.
Aber bist du, richtig?
Also, soll ich es richtig erzählen?
Ja, bitte.
Ich war Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr.
Achso, weil er nicht aufgepasst hat.
Hör doch mal zu, wenn
jetzt
er redet.
Jetzt fange ich hier an.
Wow, okay.
Erst darf ich nicht knistern, das hört sich an wie mein Korb.
Okay, also, bitte.
Also, ich war Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stade. Das ist ein ganz wichtiges Amt. Und es war 125 Jahre Feuerwehr Stade, vor 30 Jahren. Und da haben wir uns in dieser Feuerwehrwache getroffen und zur Show sollte ein Probespringen von dem Sprungturm initiiert werden. Und da haben sie, Endsprungtuch. Und da haben sie gesagt, wenn wir schon den Pressesprecher, hör jetzt auf, da rein zu quatschen.
Das ist ja unglaublich.
Mit NDR Talkshow kannst du knicken, Digga. Kannst du irgendwo hier zu Linda Savakis gehen mit 390.000 Zuschauern?
Also, Sprungtest.
Ja, was?
Sprungtest.
Und die sagen, wenn der Pressesprecher schon hier ist, ich kann mich noch an gelben Pullover erinnern, dann kann er ja mal Probe springen. Ich spring von 5,20. Das öffnet nicht. Werd rauskatapultiert. Breche mir beide Base. 12 Zentimeter langen Riss im Hinterkopf. Gehirnprellung. Gehirnschwellung. Und ein epikurales Hämatom im rechten Kopf. Bewusstlos, weg. Meiner Frau Antje haben sie den Feuerwehrhelm und die Brille gebracht. Die ist nachts noch hinter mir hergefahren, weil es nur in einer Stadt im Bremerhaven ein MRT gab, der das sieht. Und dann bin ich nach 3 Tagen dann auch wieder so aufgewacht, dass ich ansprechbar war. Habe ein Vierteljahr im Krankenhaus verbracht. Habe wieder laufen gelernt und habe mit dem, wenn ich diesen Winkel immer sehe, das finde ich immer geil, weil so hat man mich immer in so ein Bassin transportiert, auf so einem Sitz, immer so runter, in so Wasser. Und im Wasser habe ich wieder gelernt, mich zu bewegen. Aber danach, pass auf, dann erzähle ich Ende, der Occipitalis Minor ist der Haupt, der von hier so hochläuft, der nervt. Und den hat man mir ein Jahr später, weil die Schmerzen unerträglich waren, hier noch gekappt. Jetzt habe ich hier immer so eine kalte Zone. Das ist für den Sommer gut. Ich kann hier immer so eine Cola ran. Immer kalt. Immer kalte Cola, wenn ich hier die Cola ranhalte. Aber die Schmerzen sind geblieben und ich habe auch so eine leichte, komische Kopfhaltung. Und ich habe 7 Jahre lang Schmerztherapie gemacht.
Aber ist nicht in diesem Kontext auch so ein bisschen deine Kochkarriere in die Gänge gekommen?
Nee, das wird falsch dargestellt.
Entschuldigung, dann habe ich das
also wirklich
falsch
verstanden. Also ich kannte vorher schon Luke Capote und habe den immer genervt.
Ja.
Es gab damals noch kein, es gab damals nur normales Fernsehen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und auch öffentlich-rechtliches Radio auch. Und der zuständige Korrespondent vom NDR war in Stade, den habe ich immer genervt und habe gesagt, Lubo, oh, können wir nicht mal was mit Matjes machen? Können wir was mit Wild machen? Er sagt, lass mich in Ruhe.
Da warst du schon im Radio und oder im Fernsehen?
Nee, da war ich. Also, danach haben wir das danach gemacht. Also vorher hatte ich ihn schon genervt und nachher hat er gesagt, okay, dann machen wir's. Dann habe ich erst das Radio in Niedersachsen gemacht, dann NDR 2, Club Kochstudio, 4 Jahre mit Frau Rosbach am Vormittag gekocht, mit Uwe Bahn gekocht und dann bin ich alleine zum Fernsehen gegangen.
Aber ganz kurz nochmal, du warst Quarkspeise im Kopf, mehr oder minder. Also du liefst auf jeden Fall Gefahr, dass das auch deine Lebensgeschichte relativ früh zu Ende wäre.
Ja, wäre weg.
Du liefst Gefahr. Hm? Jetzt hast du diesen Brachialunfall und danach bist du ins Radio gegangen.
Genau, richtig.
Also da...
Aber hab nie über meinen, so wie jetzt, wenn ihr das nicht angesprochen habt.
Weil ich hätte es mal so verstanden, dass in dem Kontext, dass du
das,
da...
Das durchs Radio und denkst, stimmt nicht.
Nein, also, okay. Genau. Und dann hattest du
also ich bin nicht deshalb im Radio, weil ich den Unfall hatte, bin ich nicht ins Radio gekommen, sondern weil ich den schon vorher genervt hatte. Ja. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er diesen Unfall gehabt, dann machen wir es vielleicht mal. Aber ich habe ihn auch danach noch nerven müssen. Okay. Denn Kochen spielte auch damals im Radio nur für Hausfrauen verbunden.
Bist du denn mit Kochen im Radio gestartet oder hast du vorher, Sexualtherapeut und mit Kochen?
Genau.
So, und die Chance, das war die Überleitung, die ich eben bauen wollte, bevor ihr die ganze Zeit da dümmlich dazwischen gesappelt habt an dieser Stelle. Also du hast im Radio gekocht, das ist ja richtig interessant, weil wir machen ja hier einen Podcast. Ja. Der
du
ist ja auch nur
und
akustisch.
Du ja immer sagst, wenn man nichts sieht, braucht man auch nichts machen.
Richtig.
Und so, wir mussten alles, ich musste alles immer mit in den vierten Stock schleppen. Ja. Und die Kanister waren so halt, und du musstest Ente mitnehmen, Rotkohl mitnehmen, Nudeln mitnehmen, wenn du über Nudeln sprechen wolltest. Ja. Anders ging es nicht.
Und über Nudeln und wollen wir jetzt auch sprechen.
Über mein neues Buch.
Nein, das sowieso. So. Herr Sass, wir haben ein ganz tolles Kochwerk veröffentlicht. Das heißt, Pasta, Schluss.
Du bist drin.
Ja, ich weiß.
Schluss aus
Pasta. So. Schluss, ich bin jetzt NDR 3 Talkshow. Ja, also so. Schluss
obwohl,
aus
du könntest auch. Digga, du könntest auch Talkshow machen.
Schluss aus Pasta. Eine Ansammlung von ganz vielen tollen Pasta-Gerichten. Hier tauchen auch sehr viele, glaube ich, Wegbegleiter und Freunde im Buch auf mit sehr persönlichen Bemerkungen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber ihre Karriere fing ja an mit Kochen im Radio. Und da wir uns jetzt hier gerade im Podcast-Business befinden, wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben ein paar Zutaten vorbereitet. Sie haben was mitgebracht. Und jetzt würden wir gerne ein Rezept von Ihnen im Podcast hören.
Ja, ich habe gesagt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und guten Tag nochmal. Wir sind hier am Nachmittag, am Vormittag Sonnabends habe ich in 2 Minuten etwas und da ist immer was runtergefallen. Und da konnten wir nicht Geräusche machen, also musste ich immer alte Teller mitbringen und Dings und die haben wir zerdonnert. Also das war immer, dann habe ich immer gesagt, und jetzt fällt mir, ich mache mal ganz kurz und sage, meine Damen und Herren, ich habe hier einfach Nudeln und zwar sind das Conchiglione. Neben mir kocht hier schon ganz, 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 ganz wenig Salzwasser. Sie wissen ja immer, großer Topf, viel Salz und wenig Nudeln. Und ich mache für uns hier, für Tim Melzer und unseren Moderator, für Hubertus, machen wir hier auch nochmal eben eine kleine Geschichte fertig. Das sind jetzt hier 103 Gramm. Und fertig gemacht habe ich schon eine Soße. Und zwar habe ich im Verhältnis jeweils ein Verhältnis Dosentomaten, ein Verhältnis frische Tomaten und Tomatenmark zur Hälfte dazu. Und das Ganze lasse ich mit Olivenöl, Wasser, einigen Kräutern mindestens 2 Stunden kochen und passiere das durch. Bis es aromatisch das, was ich haben will. Hier habe ich Käse. Und zwar habe ich ganz einfach Backenholzer Käse aus Husum gemischt mit einem italienischen Käse und mein Aromageber Butter, das kommt hinterher dazu und ein ganz klein bisschen Trüffelöl ohne künstlichen Trüffel, sondern mit normal. Wir kochen die Conchigle.
Ist Trüffelöl, Herr Sass, ist Trüffelöl unter Spitzenköchen nicht verpönt?
Ja, wenn es unnatürliche Aromatik ist, das heißt künstlich.
Und woran kann ich das erkennen? Weil ich
Beschreibung des Inhalts.
Ah, sehr gut.
Also hier ist Olivenöl 98 oder 96, etwas Prozent und dann so ein ganz klein bisschen echter weißer Trüffel. Kostenvermögen lohnt sich aber, denn das andere hat ja keinen wirklichen Trüffelgeschmack.
Darf ich mal riechen?
Sondern sticht, ja, das riecht auch ganz normal. Ja, also das ist es. Habe ich dir extra mitgebracht.
Sehr schön. Und die Verwendung von Butter. Also, würde sich da ein Italiener nicht im Grabe
umsetzen? Nein, in Italien hat ja auch zwei Regionen. Die oberen nordischen Regionen, also Mailand, Lombardei, Emilia-Romagna, die nehmen schon sehr, sehr gerne eine schöne italienische Butter. Denn die Italiener machen auch Butter. Und ich mische es sehr gerne Olivenöl mit Butter. Und jetzt neuerdings, weil ich voll drauf stehe, ein Tick Rapsöl auf so eine Nudel noch rüber. Boah! Und wir sind gesegnet mit dem norddeutschen Gold. Wir haben hier in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in MacPom, haben wir Rapsöl-Raffinerien. Die sind hochwertig. Also es muss nicht immer Olivenöl sein. Ich muss die Nudel bewegen hier, damit sie nicht backt. Und weil wir zu wenig Wasser haben. Dazu hat Karl-Heinz mir hier noch keinen Löffel gebracht. Der fotografiert die ganze Zeit. Hast du einen?
Eventuell ist er unten drunter. Warum ist denn dieses, warum muss überall Trüffel auftauchen seit ein paar Jahren? Ich habe keine Ahnung. Also riech mal bitte an dem Öl.
Also ich bin kein Trüffeltyp. Also ich.
Aber das ist schon sehr trüffelintensiv.
Ja.
Wow.
Da vermag ich auch immer kaum zu glauben.
Das kannst du glauben. Ist von einem großen Trüffelhändler, der kann sich das nicht erlauben. Ist zertifiziert.
Kann er sich nicht erlauben?
Nee, wirklich nicht. Okay. Auch zu dem Preis kann er sich nicht erlauben, dass da jetzt irgendwie eine Kunstgeschichte...
Wir haben ja das heutige Gespräch...
Sonst würde ich es nicht sagen.
Also beim heutigen Gespräch sind wir eingestiegen mit Hoden. Auch da kommt ja wieder die Geschichte des Hodens voraus, weil man sagt ja wirklich, dass das der Trüffel geruchstechnisch ein bisschen wie die Hoden des brünftigen Ebers sind. Weshalb man auch früher Trüffelsäure eingesetzt hat, Trüffelschweine. Das haben nämlich die Schweinefrauen sozusagen, die Frauenschweine, haben das gerochen und konnten das deshalb detektieren und haben die Dinger gesucht. Weil aber die Viecher das immer gefressen haben,
nimmt man Hunde,
weil die mögen jetzt nicht so gerne die Hoden von Ebern.
Nochmal, schönste Gegend Piemonte, Aostetal, Lombardei, also weiße Trüffel, schwarze Trüffel. Es fängt jetzt gerade die weiße Trüffelzeit an mit exorbitanten Preisen. Die haben nicht alle Tassen im Schrank.
Ja, der Kollege,
3 oder 4.000 Euro, sagen, kauft kein Mensch, habe ich auch keinen Bock drauf.
Ein bisschen von unserer Zielgruppe, weil der moderate Mittelstand, oder?
In den Wald und sammelt Pilze.
Also unser geschätzter Gast Mario Lohninger hat das ja gerade sehr gut auf Instagram gezeigt. Er hat den neuesten Trüffel bekommen. Ja, und das ist ist ein völlig perverses Geschäft.
Ja, Lohninger darf aber. Wie viel? Was hat das gekostet?
Das kann ich dir nicht sagen, sage ich hier nicht. Aber das
ist hier gewesen mit so einer Kiste.
Nee, aber so eine Kiste.
Ja.
Da kam irgend so ein Trüffelgott vorbei. Mhm. Und hat hier im...
Mit Boshut von Bos, Herr Bos?
In Frankfurt-Sachsenhausen hat er, glaube ich, einfach mal gezeigt, wo der Bartel den Trüffel holt.
Ja, aber Mario Lohninger darf das auch, weil der steht für eine Genussfreude in diesem Bereich und der verehrte Petetet das Ganze nicht, sondern da ist es dann wirklich der reine Genuss. Herr Sass, eine Gretchenfrage. Was kann ich denn tun, dass meine Nudeln nicht immer zusammenbacken?
Also
ein bisschen Öl ins Wasser?
Bewegen und bewegen. Bewegen ist ein Öl ins Wasser eben nicht, weil die dann zwar nicht mehr backen, aber weil sie dann die Soße nicht mehr so schön aufnehmen, weil ein leichter Film auf der Nudel ist. Ja?
Ich habe neulich für italienische Freunde gekocht und wurde des Landes verwiesen, weil ich meine Nudeln abgeschreckt habe. Wie sehen Sie das?
Ja, die Nudeln dürfen nicht abschrecken, weil hier befindet sich der Geschmack drin, oben auf der Nudel. Mhm. Und wenn ich die abbrause, ist der Geschmack weg.
Also nicht abschrecken.
Nicht abschrecken. Nicht abschrecken, kein Öl. Mhm. Und mit so einer Kelle, wenn wir was haben hier, also wenn wir jetzt so eine Kelle hätten oder so, nimmt man sie tropfnass so und legt sie dann in die Soße. Und da kann auch ein bisschen Kochwasser immer bei sein. Damit kann man nämlich gut dann jonglieren, wie die Soße sich verhält. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Das finde ich toll.
Ja. Und ich auch.
Schon fast gut hier. Conchiglis brauchen so 12. Mal gucken.
Na, ich glaube, die sind noch sehr al dente. Gefühl. Ah, pass auf, nicht, dass sie dir auf den Boden fällt.
Gleich abgießen.
Ja, soll die abgießen.
Ricky!
Ricky!
Ricky gießt ab.
lässt ein bisschen Kochwasser drin, dann kommt die Soße dazu und dann haben wir zwei Teller mit Parmesan.
Wo ist die Herausforderung beim Kochen im Radio und wo ist die Herausforderung beim Kochen im Fernsehen?
Im Radio ist es so, dass du es nicht siehst und dass du trotzdem ein Bild schaffen musst für die Zuhörer. Das ist ganz wichtig. Und das ist mir immer gelungen durch das Sappeln. Ja? Ja. Durch das, und auch natürlich durch Geräusche. Nicht nur klappernde Teller, sondern auch ein Geräusch, wie ich was aufmache, was zumache, was mühle oder sonst was mache. Das haben wir immer geschafft. Also, und die Dinger sind relativ kurz gewesen. Die sind damals schon 3 Minuten nur gewesen und so weiter. Und dann haben wir das immer sonntags gemacht. Zum Schluss ist immer was runtergefallen, um so einen kleinen Gag zu schaffen. Und dann haben wir sogar noch eine größere Radiosendung gekriegt. Die hat dann nachher 5 Minuten gedauert. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen mit meinen ganzen Rezepten.
Was hast du in deiner ersten Sendung gekocht? Ich weiß es noch ganz genau.
In meiner ersten Fernsehsendung habe ich einen Salat gemacht und den Gegenpart zur Currywurst. Und das im Fernsehen gewesen und habe gesagt, super.
Den Gegenpart zur Currywurst?
Ja, genau. Das war die Anmoderation, die sagen, wir haben heute Rainer Sass eingeladen und immer Currywurst und Dings muss nicht sein. Und er hat uns heute einen traumhaften Salat
gemacht. War das schon Farbfernsehen?
Ja, war schon Farbe und mit weiteren Programmen. Da gab es noch kein RTL, kein
Dings. Also, wann war das?
Kein kommerzielles Fernsehen.
Dein erster Fernsehauftritt?
89.
89, das sind, lass mich ganz kurz, 33 Jahre ist das jetzt sozusagen. 33
Jahre plus 5 Jahre Radio.
Wenn du dir die Fernsehkochszene, weil Sebastian hat mich vorhin gefragt, die Fernsehkochszene und jetzt kritisch, positiv, wie auch immer, der Sendung heutzutage anguckst, von dem Anfängen von dir bis zu dem, was es heute ist, was hältst du davon?
Das ist okay, hat sich gut entwickelt. So 2, 3 Positionen haben das auch gefördert. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass Kerners Köche das Studio-Kochen wesentlich gefördert hat. Mhm. Also auch von der Kamera-Auswahl und von den Bildern her, von der Moderation mit 5 Köchen. Ja, mhm. Das hätte bodenständiger bleiben können. Dann kamen immer mehr Sterneköche-Dings und dazu. Das hat mir ja nicht gefallen. Ich bin ja auch der Einzige und Erste, der gegangen ist, von alleine. Mhm. Und dann sind die Köche rausgegangen. Ich habe damit angefangen mit so einem roten Auto, bin durch die Gegend gefahren in Norddeutschland, habe hinten für 65.000 D-Mark eine gebaute Küche gehabt. Die habe ich auf so einen Teleskopauszug rausgezogen und konnte kochen überall. Mhm. Auf Sylt, auf dem Berg, in der Wildnis, überall. Mhm. Das haben wir 120 Mal gemacht. Mhm. Dann bin ich nachher nach Hause zu den Leuten gesagt, wünsch dir das, ist ein großer Kundenerfolg auch gewesen. Die Leute haben sich das gewünscht, dass Rainer Sass nach Hause kommt und macht Gulasch für die, weil sie es nicht können oder weil sie es lernen möchten. Mhm. Und das haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Und dann hieß es, so ist der Norden. Jetzt bin ich unterwegs und zeige den richtigen Metzger, der die Eier macht, der den Eierleger und Dings und alles, der gutes Fleisch macht oder der Forellen in einem kleinen Bach anzieht und so weiter. Das machen wir jetzt gerade. Da läuft jetzt Sonntag die letzte Folge mit Grünkohl, weil ich auf dem großen Grünkohl hinten bei Oldenbruch gewesen bin. Da wird jedes Jahr der große Grünkohlkönig proklamiert. Und die haben schon vor 3 Wochen mit so einer großen Maschine das geerntet. Und hinten kommt das so klein gehäckselt nach Wunsch raus und wird gleich im Dorf in so einer großen Fabrik gefroren, dass du im geilen Beutel deinen tollen Grünkohl hast. Haben wir dein letztes Grünkohlessen bei dir zu Hause? Hast du mitgebracht zum Beutel? Kannst dich noch erinnern, weil du es nicht geschafft hast? Mhm. Gute Qualität, wer keine Lust hat, zu flicken, zu waschen und nochmal zu machen.
Ich kaufe den nur.
Boah, und das ist geile Qualität. Und das habe ich zum ersten Mal gesehen, von der Ernte bis zur Produktion bis zum Fertigen. Das kommt jetzt Sonntag, aber ich glaube, dann ist dieser Podcast hier schon gelaufen. Und
noch nicht.
Ich mache jede Woche für das seit 30 Jahren. Das gibt es 30 Jahren seit dem dritten Tag. Das, also das lief 3 Tage. Damals war noch Krieg unten im Osten. Und seitdem mache ich jede Woche Kochen.
Fühlst du dich genug anerkannt für das, was du tust?
Nein. Weil fühlt man sich
hört,
nie.
Man hört das ja so manchmal durch. Jetzt machst du 33 Jahre Kochsendung.
Und
hab
trotzdem. Und wenn ich dann euch sehe, ihr seid auf allen Teppichen, auf allen Illustrierten. Ich bin noch nicht mal in so einer Zeitung und in der gewesen. Wollte das alles immer nie, weil ich natürlich in Kombination mit meinem richtigen Beruf das auch nicht durfte und auch nicht konnte.
Versicherungsvertreter.
Genau. Und die Versicherungen haben mir die Möglichkeiten gegeben, dieses Fernsehen überhaupt so zu gestalten und zu machen, weil ich die Kohle hatte, muss man so sagen. Mhm. Ja, das ist heute noch so. Ich habe mir ein großes Kochstudio in einem Dorf gebaut.
Aber du finanzierst das selbst.
Bitte?
Du finanzierst das selbst.
Nee, da kriege ich auch Honorar für. Aber
weil du sagst, weil du die Kohle hast.
Ja, weil ich die Kohle habe, konnte ich mir das Kochstudio bauen und
also hast du das finanziert?
Bin kein Honorargeier geworden, der immer. Jetzt müssen wir mal einmal abgießen hier, sonst sind sie labber. Und Damals gab es noch richtig Post und Briefe und Rezeptwünsche. Das ist natürlich heute, wie bekannt, online. Und da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen. Und ich habe heute Online-Abfragen und habe ein Stammpublikum. Ich bin Rezeptkoch. Du bist Unterhaltungskoch, du machst Unterhaltung, du machst Wettbewerb, du machst Spaß, du machst auch mal eine Show im Studio, die letzte, die große, die nicht ganz so gut gelaufen ist für mich wie die anderen Dinger. Und so sind wir eigentlich unterschiedliche Köche. Zusammen haben wir beide Kerner gemacht und das war immer eine gute Ergänzung, unsere beiden Schnauzen. Also das fand ich mehr als positiv. Und das gefällt mir bis heute noch. Und ich finde bis heute auch immer noch schade, und Sarah Wiener auch, dass wir uns nicht mehr so oft sehen und nicht mehr so freundschaftlich sind wie in den ersten Jahren nach Kerner. Da haben wir noch jedes Jahr Weihnachten gefeiert, da kam Johann Lafer noch dazu und da kam auch noch der andere Wilde Koch mit dem Pferdeschwanz dazu und dem Ziegenbart und so weiter. Das ist eigentlich schade, aber so hat jeder dann seinen Weg gefunden. Und jeder kocht anders, jeder hat eine andere Kochphilosophie. Und in der Masse sind wir eigentlich eine Nation, die einen supergeilen Kochschnitt hat. Ja, also supergeile Fernsehköche.
Auf dem Friedhof der Fernsehköche, was soll auf deinem Grabstein stehen?
Also ich will keinen Grabstein haben.
Auf dem Friedhof, da habe ich nicht gefragt, ob du einen willst. Ich habe gefragt, auf dem Friedhof der Fernsehköche. Das ist auch eine geil, so ein Friedhof der Fernsehköche, wo sie alle beerdigt sind, so wie in Paris.
Du hast da, ja, du hast da bestimmt Rücken. So ein Mausoleum. Hast
ja,
du.
Wollte, ja, ich hätte ein Mausoleum, definitiv.
Melzoleum.
Ja. Was sollte da draufstehen? Wofür stehst du?
Auf dem Sarg steht Pasta
mit
da rein.
Mit welcher Erinnerung gehst du ins Grab?
Also unzufrieden, nicht geschafft.
Ja? Hm? Hä? Das ist aber traurig.
Ja,
ist so. Unzufrieden, nicht geschafft. Aber das musst du mir mal erklären.
Ja, so wie es ist. Ich bin eigentlich unzufrieden.
Warum?
Weil ich also das, was ich eigentlich damit schaffen wollte, weil ich zu viel investiert habe in diese ganze Geschichte, habe ich eigentlich nicht geschafft. Ich bin der Provinzkoch hier oben geblieben und hätte das gerne anders gestaltet auch und hätte das gemacht. Da habe ich dann nicht die Zeit gehabt. Das hat wieder mit der Versicherungskombination zu tun. Und dann ist es nachher zu spät. Also das kriegst du nicht wieder raus. Also wenn ich hinter Kassel, muss ich entweder mit so einem Schild rumlaufen, ja, damit die Leute wissen, wer ich bin, oder ich muss da gar nicht erst hinfahren. Also hier oben bleiben. Ja?
Also wenn du Anerkennung haben möchtest, ungestützte
und Anerkennung, bundesweite Anerkennung zu haben. Also ich rufe morgen an als Tim Melzer, als Johann Lafer oder als Hensler irgendwo an, dann sagen die selbstverständlich und ich sage, guten Tag, das ist mein Name, ich möchte gerne die Zeitung abonnieren. Da sagen Sie noch mal Ihren Namen und wo kommen Sie her und was machen Sie?
Ja, ich aber das ist ja keine Leistung von uns anderen Bumsbirnen, nur dass wir irgendwo anrufen und was bekommen.
Das ist doch die Leistung. Nein. Und die Leistung habt ihr ja auch selbst geschaffen, durch natürlich eine Organisation, durch geschicktes Marketing, durch Leute, die euch promoten. Das habe ich alles nicht und das wollte ich alles nicht. Bloß es ist so, ich glaube, im Alter ist das immer mehr entstanden. Da habe ich gedacht, oh, hätte ich das vielleicht auch gemacht, dann wäre ich wenigstens da vorne noch mal auf der einen drauf gewesen. Also, weil du mich schon fragst.
Was ja, brauchst ich höre zu.
Du musst dich ja nicht fragen. Ja. Also, und dann gibt es natürlich wieder Tage, da sage ich, okay, ist schön, so wie heute, wäre ich ja sonst auch nicht eingeladen worden, wenn ich nicht hier der Provinzkoch gewesen wäre. Aber der richtige Kochstar und Dings, und so sieht das auch der NDR. So werde ich auch beim NDR, fühle ich mich manchmal auch nicht so als Bobby. Da sind die Moderatoren die Nummer eins, die das machen. Und dann kommt erstmal Sport und dann kommt vielleicht Kochen.
Aber du warst doch jetzt im August in der NDR Talkshow
zum Beispiel. Ja, da bist du ja immer.
Da saß jetzt Bär zum Beispiel, der Schauspieler Kölner Tatort, mit dir, also die Leute kannten dich ja alle, die da sind. Also ich kann es gerade gar nicht so nachvollziehen. Also der NDR Talkshow
wird ja auch vorher vorgestellt, damit sie wissen, wer da ist.
Ja, okay. Also ist es jetzt ein bisschen theatralisch ausgedrückt?
Da kommt Hallo, da sagt die.
Oder verstehst du das, was Rainer gerade sagte?
Natürlich verstehe ich
das. Bedingt und nicht, also bedingt verstehe ich es auf
deinen Seite. Nein, das versteht dann eher.
Verstehe es nicht, weil Rainer erfährt eine Wertschätzung in einem Bereich, die wirklich riesig ist. Das ist seit über 33 Jahren immer wieder medial tätig zu sein und ich kann es eins sagen, er muss seinen Körper nicht dafür anbieten, weil den will echt keiner mehr haben. Also das ist wirklich seine Leistung, sein Charakter, seine Art. Dass er vielleicht Bedürfnisse hat, auch in Kassel bekannt zu sein, sind bei uns vielleicht Bedürfnisse in Kassel nicht mehr bekannt zu sein. Also das ja, alles hat seine Licht- und alles hat seine Schattenseiten. Was ich grundsätzlich verstehe, ist, glaube ich, dass Rainer da gerade sehr ehrlich drüber spricht, dass eben auch, ich will da nicht sagen Neid, weil das ist ein zu hartes Wort, aber eben dieses Unzufriedene von wegen, warum die, warum wir nicht, man schaut da schon mal, wenn der andere...
Aber Neid ist es nicht. Nee, also es dazu habe ich natürlich, ich habe ja andere Neid. Sachen geschaffen, ja also die Neid. Das wieder auch aufheben, aber ich hätte fernsehmäßig ganz gern manchmal eine andere Präsenz. Ich sehe das beim Kochbuch, das läuft so, wie es ist, das läuft gut eigentlich in den ersten Tagen und Wochen, aber die Spitze und so habe ich eigentlich nie so erreicht. Und jetzt ist es ein Kochbuch, wo man so sagen kann, entweder ist es das letzte oder vorletzte in dem Alter. Da hätte ich mir eine andere Präsenz auch von meinem Verlag auch gewünscht, dass sie gesagt haben, wir geben den nochmal, wir haben die Möglichkeiten.
Okay, aber stell die Frage nochmal. Im Positiven, was sollte auf dein Grabstein stehen der Fernsehköche? Positiv jetzt eine Antwort.
Ja, Fernsehkoch. Machst du Rainer Sass, Fernsehkoch, tot.
Ich hätte was, letzter Gang.
Hm? Nee, letzter Gang, also was, finde ich auch blöd. Nee, also erstens hätte ich keinen Grabstein, ne? Ja. Aber nur Name, also das brauche ich
auch nicht. Weil ganz lustig, ich glaube, das ist, was du ja auch sagst, ist die Anerkennung, die ein jeder Koch, glaube ich, irgendwie, also eigentlich ein jeder Mensch braucht. Am Ende des Tages braucht. Und je nach Möglichkeiten ist der Kreis da zu erweitern. Ich glaube, das ist der Grund, warum Leute einen Stern haben wollen. Das ist eine Anerkennung. Ich glaube, das ist das, warum das schön ist, wenn man einen Fernsehpreis bekommt. Das ist eine Anerkennung für die Arbeit. Das ist, glaube ich, das, wenn man eine Goldene nennt, eine Anerkennung für das Ganze. Manchmal reicht auch die Anerkennung im familiären oder im Freundeskreis.
Also
auch
ich bin dreimal vorgeschlagen für die ganzen Geschichten auch. Auch in den 90er Jahren. Ja. Also da wurde Grimme-Preis auch noch anders vorgeschlagen und anders gehandhabt. Und auch Fernsehpreis und Dingspreis. Was ich gekriegt habe, eine Auszeichnung von einer niedersächsischen Auszeichnung, weil ich ja Niedersachsen bin, und habe das Verdienstkreuz am Bande bekommen.
Genau.
Das hat auch nicht jeder.
Aber was eben dabei so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass Rainer eben gesagt den Kram seit 33 Jahren macht und im Kleinen eigentlich nahezu jedes Kochformat in Deutschland schon mal zitiert hat, im Vorfeld, lange bevor es als Format auf die Welt kam. Also weil er wahnsinnig kreativ war, sei es Emotionen, Verpackung, Verkleidung. Ich habe mich ein bisschen mehr mit dir beschäftigt zu deinen Ehren, als du dein Fernsehjubiläum hattest, wurde ja eine kleine Doku über dich gedreht. Ach so, ja. Kann man auch nicht von jedem behaupten, dass eine Doku über jemanden gedreht wird. Also da ist schon sehr viel Impact, aber Rainer, in meinen Augen hast du einen Fehler, du vergleichst dich manchmal zu viel mit anderen, statt auf das stolz zurückzugucken, was du machst.
Ja, oder aber auch das ist auch, hast. Das ist also für das, was man macht, eigentlich positiv. Würde ich mich nicht mit anderen vergleichen, würde ich ja mein Ding immer weitermachen. Also würde ich sagen, okay, wieso habe ich das nicht geschafft und dies nicht geschafft? Das ist jetzt ganz, ganz ehrlich in diesem Podcast.
Ja.
Ich wusste ja, als ich hierher gefahren bin, gar nicht, was ein Podcast ist. Ja. Ich habe gedacht, ich musste meine Pötte mitbringen. Warte nochmal, noch nicht essen.
Ich will kein Trüffelöl.
Aber
Parmesan, wie der Koch sagt.
Toll.
Parmesan.
Auch Parmesan ist es auch nicht. Mm.
Käse.
Danke. Nee, das ist ein Husumer Käse gemischt mit einem italienischen. Kein Trüffelöl!
Wolltest du nicht Tim den Käse reiben lassen?
Ganz ehrlich. Ehrlich.
Sagt was zur Soße.
Und wenn das so Wasser lecker. Nicht gewesen wäre.
Hm?
Wirklich gut.
Ja. Aber wirklich. Das ist ja das Einzige, wenn ich bei Steffen Hensler Sushi bestelle. Alles ohne Trüffelöl.
Ja.
Kann ich nicht ist so ein, ist wirklich, als ob
das ist aber das stinkende Trüffelöl. Ja. Dieses Jahr, dieses hochwertigste der Welt.
Also ich glaube, dass Steffen nur die hochwertigsten Lebensmittel dieser Welt verarbeitet.
Ja, glaube ich nicht.
Wir sind immer noch im Rahmen vom Podcast, ne?
Also ich glaube nicht, dass der nimmt noch hochwertigeres. Wenn du mal gesehen hast, wenn der Fisch kauft oder jede Sojasauce abschmeckt und macht, das ist der Hammer.
Ja, die Springer.
Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja. Wir haben bei ihm gegessen neulich, da waren hinter uns seine ganzen Wokpfannen und seine Bücher, ist er sehr erfolgreich, auch im Buchmarkt gerade. Weißt du, und alles mit Hand gemacht bei ihm.
Weißt du, was er in ihm auch mag? Er hat zwar diese Produkte, aber er reibt es nicht jedem unter die Nase.
Nee, genau.
Und, ist ja ganz dezent
und dass ihr euch so mögt, das finde ich so geil, denn diese Anrichtnummer ist das geilste Fernsehen überhaupt.
Die was?
Warte, wir kriegen jetzt noch mal gerade eine Meldung. Die wollen nicht fressen.
Mr. Hensler liefern ab.
Ja, genau. Sehr geil. Das ist das geilste überhaupt.
Also hier, guck mal, der liebe Rainer hat ein Zitat. Ich habe ein Zitat von ihm. Heute haben Kochshows einen ganz anderen Charakter. Zeit? Ja? Sie sind schneller geworden. Außerdem,
es wird Salz an den Nudeln.
Ja, außerdem muss immer gerätselt und etwas gewonnen werden. Es muss immer eine Jury dabei sein und ein Spiel gemacht werden. Ich bin dabei geblieben, Essen und Trinken in den Kochbeiträgen immer eine hohe Priorität einzuräumen.
Ja.
Meiner Meinung nach werden Essen und Trinken in den neuen Shows zu wenig behandelt. Da ist der Show-Effekt erheblicher. Und das finde ich, ist eine sehr gute Beobachtung.
Ja, aber das ist der Unterschied zwischen erkannt werden in Kassel oder nicht.
Übertragen?
Ja. Also, 100% hat Rainer da recht.
Viel Zeit.
Aber daran merkst du auch ganz deutlich, dass er öffentlich-rechtlich ist.
Warst du auch mal.
Weiß ich. Aber dass ein anderer Informationsgehalt auch erforderlich ist. Ganz wichtig. Da ist einfach die Mentalität des Fernsehmachens eine ganz andere.
Ja. Aber darf ich noch mal, darf ich schon reingehen?
Darfst du jetzt gerade nicht. Und dass wir schon...
Nee.
Dass wir eben nicht Arte sind, dass wir kein Universitätsfernsehen machen. Wir machen wirklich in der Tat Fernsehen, um Leuten eine Unterhaltung zu bieten. Das ist wie Fußball. Du lernst ja auch kein Fußball spielen beim Fußball gucken.
Ja.
So, sondern da wird geackert, da wird gemacht, das Training
siehst du dabei. Ja? Kannst den Trick abgucken.
Ja, aber
also du lernst Fußball emotional beim Fernsehen gucken.
Und so,
unbedingt.
Und so
lernst du auch mein Kochen.
Richtig.
Und bei dir lernen wir, fick dich, Tim Mälzer ist ein hingeschissenes Arschloch. 12 Mal in einer Sendung sind zu viel. Mein Arsch, ich hab gedacht, dass du mir den Arsch nochmal sagst, dein Arsch kennt ganz Deutschland, Europa. Das ist doch auch...
Ja, aber nur das obere Drittel, weil ich eine körperliche Behinderung habe. Das habe ich schon oft erklärt.
Das Runterspringen mit Raue in diesen Bach da runter, da war Kimme der Arsch frei. Ich habe alle gesehen.
Meine Kimme ist 15 Zentimeter länger als eure. Das heißt, meine Kimme hört zwischen den Schulterblättern auf. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass hier an dieser Stelle Bodyshaming betrieben wird. Können auch meine Kimme in Zukunft, weichzeichnen irgendwie so. Aber das ist, als wenn ich ein Bein hätte.
Also,
man würde mich nur noch von links filmen, damit man nur das gesunde Bein sieht. Ich habe eine längere Arschritze.
Ach so.
Ein für
als
alle
andere?
Mal. Ja. Das kann
ich noch mal meine fragen, Arschritze haben wir länger. Draußen Empfang, jetzt wenn wir rausgehen?
Was meinst du mit Empfang?
So. Darf ich noch mal fragen, ob er... Und da war er eingepackt mit so einer Rettungsjacke und auch so einem Zerstörer.
Ich muss einmal ganz kurz telefonieren gehen.
Ja. Will ich jetzt?
Ja, wir machen mal ein
kurzes... Jetzt wird das unterbrochen,
Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, Rainer. Ganz kurz. Kim Melzer muss telefonieren. Aber Kim mit 2 M. Die war herausragend lecker, diese Soße. Also
Kick Salz viel dann.
Also, aber bei der Pasta.
Rickard.
Also du hast gesagt, Tomatenmark, frische Tomaten und Tomatensoße, richtig?
Nee.
2 Stunden eingekocht.
Drittel. Also frische Tomaten im gleichen Verhältnis zu Dosentomaten.
Ah, Dosentomaten.
Und dazu Tomatenmark. Und dazu Kräuter. Und da so ein kleines Stück Sternanis ist hier drin. Das ist Knobi drin. Da ist Schalotte drin.
Und jetzt erzähle ich dir mal, wie ich meine Tomatensoße immer mache, ja? Also.
Du schneidest das auf?
Nee, jetzt pass doch mal auf. Also. Ich mache den Topf heiß und habe ein bisschen Öl drin. Nicht viel, ein bisschen Öl. So. Dann werfe ich verschiedene Cherry-Tomaten meistens rein. Grüne, gelbe, rote, orangene. So. Dann haue ich Tomatenmark von Mutti rein, also von der Firma Mutti, nicht von meiner Mutti. Und mache tiefgefrorene Kräuter rein. Und das manche ich dann alles so ein bisschen zusammen und lasse es so eine Stunde köcheln und ich finde es herausragend lecker.
Okay.
Was würdest du sagen?
Könntest dir ein bisschen mehr Mühe machen mit frischen Kräutern, also gefrorene Kräuter schön und gut, aber die ätherischen Öle gehen da verloren. Du könntest dir eine schöne Frische geben mit einfach nur Petersilie oder nur Rosmarin. Das kostet nichts, das kannst du auf deinem Balkon oder bei dir in der Toilette hinstellen. Und kaputt hacken. Also. Sehr, sehr einfach.
Aber sie schmeckt.
Und du musst das unterstützen. Du musst diese Dosengeschichten unterstützen. Und kauf im Sommer frische Vierländer Tomaten. Dann haben wir die besten Tomaten der Welt, haben wir hier oben in Hamburg.
Der Welt?
Ja, sag ich mal. Die spinnen ja auch alle rum. Gehen wir nach Italien. Er ist ja auch schon überall in Italien gewesen. Gut, dass er jetzt weg ist. 2 Stunden lang. Lies mal meinen Weg zur Pasta. Ich bin in allen Hauptstädten Italiens gewesen.
Hat Italien mehrere Hauptstädte?
Ja, hohe, also Großstädte.
Ach so, okay.
Ja, also Rom, Mailand, Verona, Florenz. Hab ein Weingut besucht, bin gefahren stundenlang. Und immer zur Vorbereitung auf dieses Nudelbuch
immer die Nudeln gegessen. Nudeln gegessen, Nudeln gegessen, Nudeln gegessen. Aufgeschrieben, geguckt, nachgekocht, gemacht. So ist Ausschluss Pasta entstanden.
Beste Pasta Italiens war am Ende wo?
Felice in Rom.
Aha.
Und zwar so vom Innenstadtkern so 30, 40 Minuten entfernt.
Aha.
Da sind wir mit so einem Handy-Führer da
gegangen,
in der Hand. Navi in der Hand. Und dann Felice haben wir zweimal gegessen in 4 Tagen. Boah. Und Freunde von uns sind Italiener, sodass man keine Sprachbarriere hat, sondern sofort überall reinkommt und macht und die dicken Weinflaschen auf den Tisch stellt und macht und noch eine gebratene Lammschulter dazu. Felice in Rom, kann ich jedem nur empfehlen.
So. Was ist denn die beste Nudel? Die Form? Was würdest du sagen?
Das Spaghetti ist für mich die beste Nudel. Weil es auch am schönsten zu essen ist. Und mein Hund isst am liebsten Spaghetti. Der kriegt immer seitlich, der sitzt seitlich unten am Fußboden am Dings, Linda. Und die kriegt immer so eine kleine Spaghetti extra gekocht, also ohne Aromatik, nur alleine. Die nehmen wir vorher ab. Und die isst am liebsten und zieht am liebsten gerne diese Spaghetti hoch. Und ich auch. Also Spaghetti ist für mich. Und dann Meeresspaghetti.
Welche Breite?
Nicht ganz. Die Spaghetti hat ja nur eine Breite. Sonst ist es ja Tagliatelle oder Linguine.
Okay.
Also und Spaghettini ist ja ein Dünner.
Okay, das heißt die normale, was ist das, Nummer 5? Oder
Nummer 5 oder Nummer 12 bei De Cecco.
Ah ja, okay.
Also, das ist wichtig. Und dann, wie gesagt, dieses Mutti ist schon gut. Ich nehme von, ja, das müssen wir einfach mal sagen, von Rewe. Die ganz, ganz einfachen Dosentomaten für 49, jetzt kosten sie 59, kein Mensch weiß, wieso geschieden. Und die in meiner Dreierkombination sind sie einfach geil. Wenn da Frisch- und Tomatenmark zukommt, dann habe ich wieder kulinarischen Höchstgenuss.
Weil es auch eine einfache Küche ist, im besten Sinne.
Wieso geht er jetzt zwischendurch scheißen oder wo ist er?
Ich gehe ganz stark davon aus, dass er gerade irgendeine neue Show gepitcht bekommt. Damit er noch bekannter wird. Und da
weil ihm jetzt Sachen eingefallen sind, weil wir das...
Das sind jetzt deine Ideen, die Tim jetzt so höchstwahrscheinlich, so ist er nämlich, so ist er in ein neues Format packt.
Und dann hat er immer alles nachher alleine gemacht.
Arbeitstitel, so einfach ist Italienisch.
Ja, genau.
Ne? Ich spreche es zwar nicht, aber ja, ich koche es.
Sein bei Tim Melzer. Buch fehlt ja noch.
Ja, ne? Das wird sein. Er ist einfach clever. Aber dafür kriegt er wahrscheinlich auch wieder eine Million. Ja,
genau.
Naja. Aber unter dem Strich... wie lange haben wir es jetzt gekocht? Das war ja eine Sache von 5 Minuten, ne?
Mit allen drum und dran.
Ja.
Also 12 Minuten das hier ein bisschen zusammen, hier ist auch noch was drin. Er kommt wieder.
Da kommt er. So, was hast du dir ausgedacht?
Oh Gott, Alter, was? Ich habe mir gar nichts ausgedacht. Gut. Ich wollte nur mal sagen, Rainer, damit das Ganze hier auch mal ein bisschen fröhlicheren Touch wieder kriegt.
Ich komme da wieder ran.
Und lass mich bitte einmal einen Satz in der Gänze zu Ende bringen. Ich finde, dass du sehr stolz sein kannst auf das, was du machst, was du geleistet hast und dass du auch eben bei sehr vielen präsenten Formaten ein entscheidender Faktor bist für diesen Mega-Hype der Kochsendung. Deine Kreativität, deine Art, deine Inspiration, die du gegeben hast. Du bist mehr als ein Charakter, das stellen wir heute auch extrem fest. Und deshalb finde ich gar nicht, dass du in irgendeiner Form nur weil du in Kassel nicht erkannt wirst, deine Leistung da kleinreden solltest. Ganz im Gegenteil. Denn wir waren damals die Big Five, wie wir uns immer gerne genannt haben, bei Kerner. Ich glaube ja bis heute, dass es so mehrere relevante Sendungen gab, die Game Changer waren, die alles verändert haben.
Was habe ich dir geschrieben in Dings?
Du warst einer der Ersten. Ich rede immer noch. Du warst einer der Ersten.
Ist so geil.
Dann haben wir diese Kochsendung. Also ich fing dann an mit dieser täglichen Sendung und habe dieses Hoppla-Hopp-Kochen
Schmeckt nicht, gibt's nicht.
Wo ich sehr für die Hausfrau gearbeitet habe. Kein Entertainment, ganz tolle Sendung. Dann kam Kerners Köche, da sind wir wirklich auf ein gesellschaftliches Niveau gehoben worden. Das heißt, du warst dabei.
Das Studiokochen nach oben gehoben.
Wo wir zu Helden geworden sind. Auf einmal waren wir gesellschaftlich akzeptiert, weil Kerner, der sonst mit den Großen dieser Welt gesprochen hat,
hat mit uns
gekocht. Und dadurch haben wir eine andere Wahrnehmung bekommen. Und jetzt liegt es nur mal daran, Entschuldigung, du warst halt alt, damals schon. Und und dann kamen eben auch schon die neuen Medien. Und ich kann dir ja nur eins sagen, diese Unzufriedenheit, die man an der einen oder anderen Stelle empfindet, ob seine Leistung, gerade was so Sender angeht, ich glaube, da stehst du nicht alleine mit. Das hat Lanz genauso wie Gottschalk das hat. Das hat habe ich erfahren für mich, wo ich mich auch nicht wertgeschätzt gefühlt habe, von bestimmten Personen, von bestimmten Strukturen in bestimmten Sendern irgendwie so,
bloß,
die dazu geführt haben, dass man sich halt weiter bewegt und du bist halt sehr treu geblieben.
Ja, wenn ich nun der Großzufriedene wäre, dann wäre ich auch an einer anderen Stelle und so. Das stört mich manchmal schon. Es gibt natürlich eigentlich.
Ich war kurz davor, das Ganze sehr positiv zum Ende zu bringen.
Also, vielleicht braucht Rainer einen Instagram-Kanal.
Rainer, warum hast du. Auch schön. Warum hast du nie ein Restaurant gemacht?
Nee, Versicherung war mir wichtiger. Und ich habe den Versicherungsberuf ja aus Liebe ausgeübt. Weil das gibt in der Art und Weise, dass ein Produkt zu verkaufen, das überall im Gespräch ist und nicht immer positiv, das habe ich immer über 40 Jahre positiv gesehen und habe das auch so gemacht.
Um weiter positiv
nochmal, zu sein. Und da ist natürlich auch eine Sicherheit entstanden dadurch. Wenn man so einen alten und längeren Bestand in so einer kleinen Stadt wie Stade, 50.000 Einwohner hat, dann ist das schon Sicherheit. Und deshalb konnte ich mir, ich wiederhole das gern, auch dieses Kochen immer leisten und konnte mir so ein großes Kochstudio bauen und Dings. Hm. Das ist ja auch sehr aufwendig und gut gebaut worden. Gott sei Dank, wenn ich das damals schon vor 15 Jahren kleiner gemacht hätte, würde ich jetzt wieder neu anfangen und so. Und das hat positiv mit meinem Beruf zu tun. So, und da konnte ich auch da war auch kein Platz für rote Teppiche und für andere Sachen, sondern da musste gearbeitet werden.
Ja, und um dir nochmal darzustellen, auf welchem Niveau du eigentlich unterwegs bist, wir haben eine Leidenschaft hier, oder die ist sehr einseitig, die Leidenschaft.
Nein.
Sebastian bereitet immer lustige Spielchen vor.
Ja. Wer ist Sebastian?
Ja.
Das ist Sebastian.
Ach so. Ich denke, du heißt Hubertus.
Der bereitet immer lustige Spielchen vor, die ich wirklich.
Es ist da die teure Kalbsleberwurst hier mit dem Löffel.
Ja.
18% Fett. Boah, reines Kalb.
Die hat aber
ein bisschen Chili.
Die hat aber einen mächtigen Geruch. Lukas, mach doch mal
das. Das ist original. Bitte. Das ist vom Metzgermeister Bömmelburg bei mir gemacht. Und das ist meine Handwurst. Das ist so ein Glas, muss 5-6 Euro kosten. Für dich, extra für dich mitgebracht.
Dankeschön. Also, Sebastian bereitet immer tolle Spielchen vor.
Donny, du kannst das hier alles abräumen auch. Wieso geht er jetzt raus?
Ich mach das Fenster auf. So, was mit Spielen?
Sebastian bereitet immer ganz tolle Spiele vor und ich wäre jetzt soweit mal
jetzt eins. Jetzt kommt noch einer dazu. Wer ist das in Orange da draußen? Wer sitzt da noch?
Das ist Lukas, unser Tonmeister.
Oh.
Sebastian
bereitet immer Spielchen vor und ich möchte jetzt gerne ein Spielchen haben, bitte.
Du möchtest jetzt heute gerne, ausgerechnet heute.
Ja.
Ja, dann setz mal deinen Kopfhörer auf, damit du hörst, wie das Spiel heißt.
Okay, gut.
Ich auch? Muss ich
ja,
auch?
Natürlich. Ja,
auch
aufsetzen. Na klar.
So.
Achtung, fertig.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Ah. Oh, das ist ja meine Lieblingskategorie.
Ja.
Die liebe ich.
Heute im Angebot rohe Gurken. Essen oder winken?
Frag doch Rainer erstmal, der ist auch unser Gast.
Essen.
Ja, essen, warum sollte man die nicht essen?
Mir ist zu Ohren gekommen, dass Rainer Schwierigkeiten mit roher Gurke hätte.
Ja, aber ich esse sie trotzdem.
Aber warum hast du Schwierigkeiten damit?
Auf Stützen.
Prost.
Was hast du gegessen? Rohe Gurke. Also ich muss sie leicht mit Salz wässern, damit ein bisschen was entzieht, ausdrücken, dann geht es. Aber so eine rohe Gurke, so habe ich immer Aufstoßgefahr.
Wollte ich gerade sagen, also bei Gurke habe ich immer das Gefühl, dass ich Wellness mache.
Für was?
Weiß ich nicht.
Ach so, weil du es auf die Augen legst, oder was?
Nö, aber ich finde Gurke ist so einer der schönsten Nichtgeschmäcker, die ich nur kenne. Und bei Gurken ist übrigens auch eins der wenigen Gemüse, wo es wirklich macht, die auch selber Sinn macht, die selber anzubauen. Gibt da so Gemüse, wo ich sage, ja, macht doch wirklich keinen Sinn. Das ist ja Quatsch, respektive, ich habe selber noch nicht gut geschafft. Aber so echte Gurken mit einem richtigen Gurkengeschmack ist ein himmelweiter Unterschied
zur
Massenware, die oft ja wirklich nur noch Wasser ist.
Und vollkommen unterschätzt die Senfgurke, die große Gurke oder die große Schmorgurke.
Ja.
Das ist geil. Und die mit ein bisschen Hack, oder die habe ich jetzt in einem einreduzierten Orangensud gegart und hinterher dazu Zwetschgen, eingelegte Zwetschgen gegessen. Oder ein Zwetschgenkuchen.
Zwetschgen mit Gurken.
Ja.
Das finde ich aber auch sehr interessant.
Das finde ich sogar sehr, sehr mutig.
Bestimmt eine gute Tellersprache.
Mhm.
Das ist eine gute Tellersprache. Wenn ja. du ein so eine eingelegte Zwetsche auf diese bissig gar gekochte Gurke legst.
Wo kommt denn das?
Dazu muss man sagen, dass wirklich, wenn Rainer kocht, ist wirklich der Beweis dafür, dass gutes Essen nicht immer schön aussehen muss.
Das ist doch bei so. Schlonzigem Essen auch oft so, ja, wie du es nennst.
Kommt drauf an, was sieht denn nicht gut aus?
Ein Risotto könnte...
Sieht gut aus, immer gut aus. Immer gut aus. Er hat überhaupt erklärt. Keine Ahnung von. Er weiß gar nichts, was los ist. Gar kein, der ist da unten geboren im Forsterladen.
Das sieht auch schlotzig aus und schmeckt herausragend.
Ja, aber sieht ja gut schlotzig aus. Das ist total attraktiv. Okay, also nächstes Spiel.
Wir haben heute keine Spiele.
Warum denn nicht?
Weil du Spiele immer scheiße findest.
Nein.
Doch, heute haben wir Themen. Und zwar ein Thema, da steht in Klammern, Achtung, Tim ist hart genervt von dem Thema. Rainer hat aber eine Meinung zu Preisdiskussion. Rainer sagt nämlich, der Deutsche gibt kein Geld für Essen und Trinken aus. Wir sind die Billigfresser der Welt. So, jetzt hast du doch eben gerade erzählt, dass du von Jahr die Tomaten kaufst für 49 Cent. Das ist doch Billigfressen.
Oh, touché. Also ich kaufe für ein gewisses Sugo einfache billige Tomaten, weil ich so einen kleinen Grundgeschmack brauche. Und das ist einfach. Sonst habe ich eigene Tomaten aus dem Garten oder kaufe Vierländer Tomaten für viel Geld. Aber da ist bei mir im Verhältnis 80-20 auch mal ein Billigprodukt bei. Ich kaufe manchmal auch eine billige Ölsardine und topp die mit einem anständigen neuen Sud, indem ich das ganze Öl abtropfen lasse und das ein bisschen trocken tupfe und dann eigenen Olivenölsud wieder dazu mache. Also das ist schon. Das hat aber nichts mit dem mit der Idee, billig einzukaufen. Wir sind billig Geier. Wir kaufen alles
wir
billig.
Wir Deutsche.
Ja, natürlich. Und ich bin der einzige deutsche Fernsehkoch, der alleine bei Rewe an der Reihe steht. Keiner steht neben mir, keiner Fernsehkoch steht hinter mir. Die lassen alle schicken.
Der Tim ist Edeka, da muss der Lanze
bleiben. Ja. Nein.
Doch, hast du hier?
Edeka, Rewe, ich bin beides.
Ich beides. Ich bin Edeka, Rewe und ich habe mein Rewe Bahner Straße. Und wenn sie die Sendung gut finden, dann klatschen die an der Kasse.
Da hast du doch deine Anerkennung. An der Kasse Applaus zu kriegen?
Nein, also da muss ich ja auch mal eine Lanze für uns alle anderen brechen. Wir leben schon normale Leben, ne? Also ich gehe ganz normal zu jedem anderen Supermarkt oder aber Deodorant, Badewasserladen, Shop, Butnikowski-Style, irgendwie so. Also wir leben ein normales
Leben. Also Johann Lafer geht nicht normal einkaufen. Und Alfred Schubeck auch
das
nicht.
Das kann ich mir sogar auch vorstellen, dass Johann Lafer nicht normal und einkaufen
der geht.
Der nimmt mindestens den Heli.
Und der geföhnte Alexander Herrmann, der geht auch nicht normal einkaufen. Also Entschuldigung.
Nee?
Meh. Tut mir leid. Also, und Poletto geht nicht in Rewe mit einer Einkaufstüte an der Ecke und holt sich was rein. Also was erzählst du?
Also das ist jetzt kann ich nicht widersprechen, kann ich auch nicht bestätigen. Nee. Soweit ich sie kenne, sind alles relativ normale und
das ist genauso Leute. Wie mit immer sagen, die kochen in der Schule und wenn die Kinder da sind, wenn irgendeine Ministerin da sind, dann kochen sie für 2 Stunden in der Schule, hauen wieder ab und denkst, ich habe mir 5 Jahre den Arsch aufgekocht in der normalen Hauptschule in Apensen, freitags meine Sachen gepackt und habe mit 10. Klasse immer gekocht. Freitags wieder die Sachen gepackt und das 5 Jahre lang und gemacht und getan und habe was erlebt, was ich nie missen möchte. Junge Menschen, die ich begeistert habe für kleine Sachen, die sie nicht kannten. Chili, Parmesan, Olivenöl und so, weil sich das auch nicht leisten konnten und machen, weil das einfache Schule war. Da danke ich mir selbst, dass ich das immer wieder geschafft habe. Antje hat gesagt, fährst du wieder? Ich sage, ja, komm, heute machen wir das. Und einfache Sachen gemacht und es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und andere Köche, also wirklich die medialen großen Köche sagen, na, können Sie nicht mal was machen für unsere Aktion? Bundesrepublik Deutschland macht gewisse Sonnenfressen, wenn es nicht teuer werden soll oder sollte, mit einer Sonderbroschüre dabei. Sie braucht nur einmal durch den Markt zu gehen oder einmal zu den Kindern und die Kinder winken noch Hallo und Ende ist. Und ich habe jeden Freitag hingefahren, aufgemacht, die Kinder haben an den Scheiben geklopft. Das sind nämlich die gewesen, die nicht zu eingeladen waren und die Werken machen mussten oder Kunsterziehung und die anderen durften an der Küche beim teilnehmen. Super geile Zeit gewesen. Wow.
Also, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten gerade damit, weil du
weiß
erzählst, aber du erzählst halt schöne Dinge und man fängt an dir zuzuhören und denkt so, krass, und dann kommt der Vergleich mit der anderen Welt, wo ich dann sage, warum tust du das?
Das stört.
Aber es macht doch, ist doch egal.
Nee, dir vielleicht, mir nicht, das stört. Das stört eigentlich.
Aber das ist doch du machst doch deine eigene Leistung,
klar. Nee, die mache ich meine eigene Leistung. Mich stört das einfach. Und mich stört auch, dass die immer sagen, wir kaufen ein. Es kauft keiner ein. Es kauft kein Lava, kein Cupid, kein Dings. und kauft irgendwo ein und kauft vielleicht Windeln für die Kinder und dann ist auch gut.
Aber das weißt du doch gar nicht.
Doch.
Also wir haben jetzt ja hier einen von der anderen Seite sitzen,
Tim. Ja, deshalb ist es
ja, so. Ja, warst du heute schon einkaufen?
Warte mal ganz kurz, Rainer. Und ich würde jetzt sagen, das, was Tim jetzt sagt, das müssen wir ihm dann einfach glauben, ja, so wie wir dir glauben, was du sagst. Wie Rainer sagt, dass keiner von den Köchen selbst einkaufen geht?
Nein, in meinen Augen ist es wirklich totaler Quatsch, weil ich habe den Punkt, und ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, denn ich halte mein Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Das heißt, den Leuten geht es nicht an, was ich privat mache. Und vor allem muss ich mich überhaupt nicht rechtfertigen.
Nee, das sagt ja auch keiner.
Nein, was ich mache, aber eine Aussage zu treffen. Aber
rechtfertigen sagt ja keiner.
Aber eine Rechtfertigung oder eine Behauptung aufzustellen, dass keiner der Köche, um sich zu differenzieren, das finde ich immer ganz schwer. Das ist so, als wenn ich sage, ich bin der Einzige, der Kartoffelsalat macht und alle anderen machen nur Füllefanz.
Dann sagen wir, mache ich das einfacher, um der Diskussion so ein bisschen Raum zu geben, sagt die Masse der Leute, der Fernsehköche oder der berühmten Köche, kauft doch nicht selbst ein. Also fertig.
Aber im Prinzip ist es ja auch fast egal, ob die selbst einkaufen. Nee. Es gibt auch Anwälte, die nicht selbst einkaufen gehen.
Ja, aber die haben ja nichts mit Essen und Trinken zu tun.
Ja, oder also mir fällt jetzt kein adäquates Beispiel auf heute in Minute, aber es ist doch.
Politiker zum Beispiel kaufen auch hohe, große, erfolgreiche, bekannte Politiker. Also
ich sag mal so, wo ich dir mal zustimme an der Stelle, ist, dass oft in dem medialen Gewerbe manchmal Situationen kreiert werden, die ein falsches Bild herstellen oder darstellen für jemanden, der sich besonders stark für irgendwas einsetzt. Das gibt es, ganz klar. Da haben wir bestimmte Dinge. Aber dann das zu verallgemeinern und aber das zu verallgemeinern und grundsätzlich jeden dafür klar zu ziehen, da muss ich sagen, kenne ich auch wirklich das Privatleben einzelner Personen und das ist nicht so, wie du es darstellst. Wir haben nun mal den großen Vorteil, Achtung, Unterschied zu jemandem, der kein Restaurant hat, dass wir ein Restaurant haben. Das heißt, wahnsinnig oft gehe ich in meinen Laden, ich muss steuerlich...
Obwohl, es ist ja da.
Eine ganz simple Geschichte. Ich werde steuerlich belangt pro Monat.
Mit einem privaten Anteil.
Für jedes Restaurant, was ich betrieben habe, für jedes. Selbst wenn mein Laden in Frankfurt ist, wurde eine Privatinnahme in einer bestimmten Höhe einfach Grundvoraussetzung.
Ist bei mir bei den Einkaufen so. Genauso.
Und deshalb, ich fahre schon in den Laden und hole mir dort manchmal Dinge raus, um sie dann zu kochen. Aber ich gehöre genauso zu denselben Leuten wie jede andere Hausfrau auch und da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Deshalb kenne ich mich ganz gut aus. Ich lasse mich eben von den Supermärkten inspirieren, weil ich dann auch weiß, dann kann ich meinen Elfenbeinturm verlassen und kann ein bisschen gucken, was sind denn wirklich die wirklichen Herausforderungen für Menschen, die eben nicht Essen und Trinken als Lebensmittelpunkt haben, sondern die Preismentalität, die Funktionalität, der Zeitrahmen, die Erreichbarkeit bestimmter Produkte. Es macht ja keinen Sinn, in meinen Augen 1000 Steinpilzrezepte anzubieten, wenn das Produkt im Supermarkt A oft qualitativ gar nicht geil ist.
Es gar nicht gibt.
Und dann auch viel zu teuer ist. Also meine Inspirationsquelle ist der Supermarkt. Und ich lebe ein normales Leben. Und ihr werdet überrascht sein. Wenn ich Kacker mache, dann ist die braun und riecht. Weißt du? Und die riecht für mich noch okay, weil sie von mir ist. Aber
ja,
die
das würde hat ja nichts mit dem Supermarkt einkaufen.
Nein, ich will einfach nur sagen, das ist eine normale Welt. Es ist anmaßend von dir zu sagen, dass die Leute nicht ein normales Leben.
Und Ich bleib dabei, dass die Masse der Spitzenköche, der Leute, auch der Fernsehköche, nicht alleine einkaufen.
Lässt du auch mal ein Lebensmittel liegen, Tim, weil es dir zu teuer ist, weil du sagst, das ist es mir nicht wert? Ja. Also ich rede jetzt nicht von der Auster, von Kaviar oder einem Hummer, sondern sagen wir mal von der Zucchini.
Steinpilz weit? Nee, Zucchini nicht. Also so, ich sag mal allgemein Dinge, da muss
eine gelbe Zucchini kann schon teuer sein.
Ja, aber teuer immer noch relativ. Also das ist dann, ich sag mal so, die normalen Lebensmittel, da muss ich nicht auf einen Cent achten, weil ich nun mal das Leben lebe, das ich lebe. Da kann ich nichts dafür. Und da muss ich mir auch nicht schämen, dass halt ob die Milch jetzt 10 Cent teurer wird oder so, das interessiert mich jetzt nicht. Aber was ich zum Beispiel ganz lustig finde, ich finde diese Preisdiskussion, die Allgemeinaussage, dass wir Billigfresser sind, immer ganz schwierig. Denn ich finde immer, ein Lebensmittel muss seinen Preis wert sein und muss mit der richtigen
Wertschätzung bezahlt werden. Aber wenn wir sagen...
Und es gibt Produkte, die kosten in bestimmten Märkten, Supermärkten, 3,99 €. Dann dasselbe Produkt, derselbe Produzent, dieselbe Größe, dasselbe Ding, in einem anderen Laden kostet auf einmal 8,99 €, weil die Wohngegend einfach eine andere ist. Und dann wird übertrieben. Es gibt ein wunderschönes Salz, ein wie heißt das hier, von Mallorca.
Mallorca-Salz.
Flor de Sel. Ja, also so wirklich.
Ibiza.
Hä?
Ibiza.
Nee, Mallorca.
Malle.
So, das kostet auf Mallorca.
Mit so einer goldenen Sonne und
das
so.
Das kostet auf Mallorca, glaube ich, 4,99 €. Das kostet, wenn du hier ausgibst, glaube ich, 5,99 €. Und es gibt ein Viertel, da kostet das 12,99 €. Ja. So, das ist so manchmal diese Ambivalenz. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, und das ist eben schwierig. Für dich ist Essen und Trinken wahnsinnig wichtig. Für mich ist Essen und Trinken wahnsinnig wichtig. Aber es gibt Menschen, die sich zwar für Essen interessieren, aber die sich auch mit den Herausforderungen des Alltags auseinandersetzen müssen. Und wenn ich jetzt gerade, man sieht es ja gerade, dass momentan werden wahnsinnig wenig Bio-Lebensmittel. Der Markt ist das allererste Mal rückläufig, weil wir vor einem der größten vermeintlich kommunizierten Krisen stehen. Energiekrise, Preissteigerung, ja, in jedem Bereich des Lebens.
Was heißt vermeintlich?
Vermeintlich, die ist da.
Ja, das ist noch nicht abzusehen, wie weit das ist. Also ja. Man weiß noch nicht wirklich, wie katastrophal das noch wird.
Ja.
Und dann von den Leuten zu verlangen, dass sie sich jetzt mit, und nochmal, es gibt ja kaum schlechte Lebensmittel, also sag ich jetzt
mal. Also wir sprechen aber auch nicht über schlechte Lebensmittel, sondern dass der Deutsche im Anteil zu seinem Lebensstandard für Essen und Trinken am wenigsten ausgibt. Also weniger als Italien, als Frankreich, als Spanien, sogar als Dänemark und als andere Länder. Mhm. Und wir viel, viel Geld. Wir sind die Hauptkreuzfahrer der Welt. Wir geben am meisten Geld für unser Auto aus. Wir haben die meisten Eigenheime Bildung auf der ganzen Welt oder in ganz Europa. Sodass das bei uns immer, und Reisen. Wir sind die Reisenation auf der ganzen Welt. Ja,
ist Deutschland. Ja, ist toll.
Ja, aber deshalb haben wir weniger Geld zur Verfügung, richtige Hochwerte. Gute Lebensmittel zu kaufen. Und nicht jedes Lebensmittel ist hochwertig.
Also Wollte ich gerade sagen. Also das sind nicht alle hochwertig. Mhm. Ich habe da immer so eine etwas, verbindlichere Aussage. Ich sag mal, wenn ich Wert wirklich auf solche Sachen lege, gebe ich immer den Ratschlag, weil der Preis, den finde ich irrelevant als solches. Für mich ist immer wichtig, ein Produkt kaufen, wo wenig Zutaten drin sind, heißt für mich wenig verändert, sehr original. Also gerade wenn du so industriell gefertigte Lebensmittel kaufst, achte einfach auf die Zutatenliste. Je kleiner, desto besser. Einfacher Tipp. Und tierische Lebensmittel.
Ja.
Bei tierischen Lebensmitteln haben wir in dieser Überflussgesellschaft, in der wir uns befinden, eine Verantwortung.
Sag mal ein Beispiel.
Fleisch. Mhm. Ganz simpel. Molkerei. Ganz simpel.
Eier,
ganz simpel. Bei Eiern haben wir es zum Beispiel sehr, sehr gut geschafft. Das ist ja ganz, ganz
die Haltungsformen gesehen. Sind wesentlich verbessert worden.
Wesentlich verbessert
worden. Wesentlich, das muss man sagen. Also auch freie Bodenhaltung und immer mehr kleinere Betriebe, die auch draußen laufen lassen und sich so Autos angeschafft haben oder so Käfige, hätte ich mal da gesagt. Unterstände, die auf die verschiedenen Wiesen fahren können und so. Aber bei Schwein, bei Rind, und bei Huhn ist es das Schlimmste, was es gibt. 92% der in Deutschland lebenden Schweine haben nie Tag und Nacht gesehen, wissen nicht, ob es Held oder Dings ist und leben in den schlimmsten Zuchtmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Und das Gleiche gilt für Huhn und das Gleiche gilt manchmal auch noch für Hühner und Eierlegen. Und das ist wirklich traurig. Und dass wir da immer noch neu investieren und es werden bei mir, ich fahre von meinem Zuhause nach Hamburg und fahre an zwei neu gebauten Ställe für Schweine vorbei. Das ist so krank, das glaubt kein Mensch. Und ich habe jemand anders, der macht Bentheimer Schweine, 12 Stück im Jahr, über eine Schlachterei, der ist ausverkauft. In Hamburg ist das so einer, der macht sogar Bisonfleisch und Dings frei und hat eigene Rinder, das ist bei uns auch so, und ist ausverkauft. Wir müssen nicht mehr die Masse essen. Einmal Fleisch in der Woche ist gut und dann geil. Wenn das alle mitmachen würden, wäre es okay. Im letzten Jahr war Brokkoli teurer als ein Kilo Nacken, Schweinenacken zum Grill. Und das ist krank. Und da sind wir leider ganz, ganz weit vorne. Und geh mal in einen Supermarkt in Deutschland und in einen Supermarkt in Italien. Ich habe meine letzten 7, 8 Jahre immer Coop Italien eingekauft. Stadtrand, groß, hinfahren. Buongiorno, Signorina, Cacera, haben Sie hier noch? Du bist doch gar nicht richtig drin, da schieben sie dir schon 2 Tomaten zum Probieren, zum da rein. Dann darfst du die Oliven hier rausnehmen, die Sardinen da rausnehmen. Sie sagen nur noch, con lo pesto, nina gana, bisteca, alla fiorentina. Sagt er, kannst du morgen kommen, ich habe eine schöne Galle da. Bom, sind wir wieder hingefahren, wieder jeden Tag. Andere haben die Museen angeguckt, den Marmor gestreichelt an der Kirche. Ich immer... Koop immerhin gefahren, eingekauft, gemacht. Da sind ganze Abteilungen mit fertigen Nudeln und so weiter den ganzen Tag. Die essen und trinken anders und machen. Das kriegen wir hier teilweise hin, es ist besser geworden. Aber dann fehlt, dann sagen wir, nee, dann machen wir lieber 14 Tage mit der Ei da mit dem Chef.
Ja, da würde ich widersprechen. Also jetzt würde ich ganz klar widersprechen. Ich habe ein Häuschen im Ausland gehabt in Spanien und der romantische Blick auf südeuropäische Länder mit einer schöneren Esskultur ist in meinen Augen komplett falsch. Die haben schöne Märkte. Ja. Das ist in Barcelona, da redet man, oh, da musst du unbedingt
Den Isemarkt auch, der ist genauso. Hä? Der Isemarkt ist genauso.
Ja gut, aber es ist ein Markt und dasselbe ist in Barcelona. Wenn du touristisch unterwegs bist, willst du ja solche Dinge entdecken und dann schaust du, da hast du einen anderen Blick, weil du gehst, wenn du auf Mallorca bist, gehen die wenigsten jetzt zu Lidl oder Aldi, die es da auch genauso gibt und die genauso die Preismentalität versauen. Und wenn du dich wirklich mit den Produkten dort auseinandersetzt, es gibt den Spezialitätenhändler, aber die Masse kauft genau denselben Scheiß ein wie wir. Da ist nicht. Plus, dass noch ein Punkt ist, und den ich oft, wo ich oft überlege, ob das vielleicht mal eine intelligente Forderung ist oder ob das wirklich ein dümmlicher Ansatz ist. Die Gastronomie in Deutschland. Ich glaube, wir haben die besten Arbeitsverträge. Ich glaube, wir haben die besten Arbeitsbedingungen. Ich glaube, wir haben das beste Sozial- und Krankensystem in Europa. Das glaube ich wirklich auf vollem Herzen. Ich glaube, wir haben, das haben wir auch in der Krise gesehen, in der Corona-Krise. Ja, wir haben viel rumgejammert, ja, wir haben viel rumgeschrien.
Aber trotzdem haben wir es geschafft.
Aber trotzdem haben wir es geschafft, weil es eben diesen Staat gibt, der dann auch unterstützend angreift. Und wie passiert das Ganze? Steuern. Steuern, Lohnnebenkosten, die sind in Deutschland exorbitant hoch. Das ist wirklich ein Prinzip, das macht es schwer. In Spanien werden Steuern geschätzt im Restaurant. Die Hälfte der Mitarbeiter haben keine Krankenversicherung. 3/4 der Mitarbeiter kommen nicht mehr in die Nähe einer Rentenversicherung. Die ich würde sagen, 80% werden schwarz bezahlt in ihrem Gehalt. Also da ist immer so, man muss das Ganze auch wirklich ganzheitlich betrachten.
Und, also das mache ich, die ganzheitliche Betrachtung habe ich und das muss ich auch nochmal wieder wirklich widersprechen, dass wir geben wesentlich weniger Geld aus als fast alle europäischen Länder. Da gibt es Statistiken und da hat das nichts mit zu tun, dass du auf deiner dicken Finca da irgendwo auf Malle sitzt und machst und zweimal morgens losfährst und machst. Das ist nicht der Schnitt. Der Schnitt ist, in die gleichwertigen Märkte zu gehen. Das ist in Italien Coop, ist zu vergleichen mit Edeka, eine Mischung aus Edeka und Rewe vielleicht, und dorthin zu gehen. Und da habe ich Tage verbracht und das nicht nur ein Jahr und nicht nur zwei Jahre, sondern immer wieder. Und mich auch mein bester Freund ist Italiener, der spricht nicht nur die Sprache als Italiener, das ist logisch, sondern der ist groß geworden, der kennt die Sachen und es ist ein ganz, ganz anderes Hin und Her mit Essen und Trinken in Italien, in Frankreich, weil du jetzt schon wieder sagst, es ist nicht, das muss ich widersprechen. Wir geben einfach, konsequent ist, dass wir in der Masse geben wir einfach von unserem vorhandenen Geld wesentlich weniger für Lebensmittel aus und geben es für die anderen Sachen aus, wo andere Länder wirklich da sich zurückhalten. Das fängt beim Auto in Frankreich an oder bei Eigenheim in Frankreich. Das fängt in Italien. Die Italiener machen weniger insgesamt Urlaub als die Deutschen. Da ist es. Und der Deutsche gibt für Essen und Trinken am wenigsten aus.
Ich war vom
Tag. Tut mir leid. Und das muss ich auch nochmal. Und ich ärgere mich da auch so drüber, ja, weil ich natürlich mit. Weil ich natürlich mit einem nicht nur Zuspruch hier rechnen muss, sondern das wird natürlich auch in Frage gestellt. Aber diesen Punkt muss ich wirklich widersprechen.
Aber dann erklär mir wirklich Folgendes. Einmal eine offene Frage. Ich war vor ein paar Tagen in einem südeuropäischen Land. Ich war mit 14 Personen in einem Restaurant essen. Nova Regio, regionale Bio-Produkte. Wir haben ein Tasting-Menü, da, weil wir 14 waren, haben wir gesagt, kein à la carte, Küche soll entscheiden, was sie kochen. Und sie haben uns, ich glaube, 7, 8 verschiedene Gerichte zum Teilen in einer ausreichenden Menge auf den Tisch gepackt. Wir hatten, glaube ich, 6 Flaschen Wein. Wir hatten Wasser zur Genüge, Bierchen dazu, vielleicht einen Saft dazwischen, hinten raus eine Runde Kaffee und ein Dessert.
Soll ich schätzen?
Okay. Schätz mal, was ich pro Person bezahlt
habe. Pro Person?
Pro Person.
Ihr wart 14?
14 Personen, ja.
Pro Person 60 Euro.
Sekunde, ich hab eine andere Zahl im Kopf.
60 Euro.
7 verschiedene Gerichte. Sekunde.
7 verschiedene Gerichte.
Plus Dessert, plus Wein, plus Wasser.
Oh. Erwachsene plus Menschen? Kaffee,
erwachsene Menschen.
Ich sag 71 Euro.
Ja, ich sag 60, ich bleib bei 60.
45 Euro.
Siehst du.
45 Euro. Ich sitze da und ich kenne die Produkte.
Plus den Alkohol.
Plus Alkohol, alles. 45
und
Euro.
Und den Kaffee.
Mörderqualität, kreativ, Hipsterladen, richtig geiler Laden, Top-Bedienung. Also jetzt nicht, das war keine Entdeckung.
Im anderen Land, aber das nicht war, hier bei uns.
Ja, aber ich sitze da und verstehe, ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, wie man solche guten Produkte, so eine großartige Kochweise, so fantastische Weine, so unglaublich guten Service, wie man das kalkulieren kann. Nur als Gegenbeispiel gerade, ich bin neulich in einen Laden gekommen und da wurde ich von einem Gast angekannt.
Bei dir?
Ja, genau, bei mir im Laden.
Darf ich mal reingehen, bevor ich es vergesse?
Ja?
Ich sollte von jemandem recht herzlich grüßen, der hat seine Firmenfeier bei dir in der Bullerei gemacht. Mhm. Schöne Grüße.
Dankeschön.
Alles Tobi. Ist vielleicht für dich auch mal gut.
Nee. Also 45. Jetzt habe ich, wir kaufen einmal die Woche herausragenden Fisch bei unserem Fischhändler ein, also wo wir wirklich out of the box denken, wo wir kreativer sind, noch bessere Qualitäten einkaufen. Und ich komme in den Laden rein und werde ein bisschen angepuppt von so einem Gast. Nicht schlimm. Und er sagt, ja, aber Herr Melzer, irgendwie alles ganz nett, aber hier ganz schön teuer. Meine erste Reaktion ist, einfach die Schnauze halten.
So. Du oder der Gast?
Nee, ich. So, einfach die Schnauze halten, red nicht mit mir über Preise. Ich versuche wirklich sehr dicht an Menschen zu kalkulieren, das ist nicht übertrieben. Und dann sagte er, ja, aber 59 Euro für ein Fischgericht ist ganz schön heftig. Und ich so, was? Wie viel, was nehmen wir? Ich habe das nicht geglaubt, das ist wir, meine Bullerei. Ein Tellergericht für 59 Euro.
Hat er gemacht?
Ja, bin in die Küche. Scheiß die Köche zusammen, also positiv, ne, so. Er sagt, das können wir nicht machen, wir können euch hier nicht finden. Was ist los mit euch?
Seid ihr kaputt?
Ich habe die Kalkulation gesehen. So, und die Kalkulation ist die Basis dessen,
was ich brauche.
Und das Gericht war ehrlich kalkuliert, es war straight. Es war eine ganz klassische Kalkulation, es war eine Zahnbrasse, aber eine 5 Kilo Zahnbrasse Wildfang. Wunderschön, wunderschöner Fisch.
Aber
sowas wie eine Dorado-Rosé, nur ein bisschen größer.
Ist
ne?
dem heutigen Zeitpunkt geschuldet, mit allem, was dazugehört, dass es so teuer ist?
Nein, oder? Aber ich verstehe eben diese Mental. Und bei uns ist Essen ab einer gewissen Qualität wirklich teuer. Im Verhältnis zu, wenn du auf den Markt gehst, wenn du, keine Ahnung, zum Metz. Es ist teuer bei uns.
Aber das hat auch damit zu tun, wenn mehrere Menschen das Teure kaufen und er kann davon in Italien mehr herstellen und mehr machen, wird es dadurch günstiger. Und deshalb kann er das auch anders anbieten. Wenn bei uns von diesen Dings nur 3 das kaufen, ist es immer teurer, als wenn die Masse das von dem kaufen würde. Ganz einfach.
Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, die Bilder.
Ganz einfach.
Zu Beginn.
Also soll ich
nochmal einmal vom Kopf?
Ja,
wenn einer dein Dings, nimm einen teuren Auflauf, oder nimm eine teure Lerat-Kartoffel, ganz einfach, die das Dreifache kostet von unserer normalen Belana oder Linda, ja? Und wenn immer mehr Leute hier Lerat anbauen würden und kaufen würden, dann kann er natürlich ganz anders kalkulieren, als wenn er nur 3 Beutel in der Woche verkauft. Und das können die, und die anderen Länder essen mehr Lerat-Kartoffeln und Dings. Deshalb kriegen sie das auch für einen anderen Preis.
Ja, aber das hinkt doch, weil ja,
das hinkt
man hat doch immer noch
man hat noch immer die ganz
andere Länder, den Preis, andere Sitten.
Aber dadurch, dass er in Masse macht, kann er natürlich den Preis anders halten.
Sehe ich anders.
Sehe ich
anders.
Nee? Ja, das sehe ich auch.
Sehe ich wirklich anders.
Ja, okay.
Also ich glaube, verschiedene Lebensmodelle, meine Theorie ist wirklich, verschiedene Lebensmodelle, Mietpreise innerstädtisch sehr, sehr hoch, sehr, sehr hoch.
Hier bei uns?
Ja. Das ist halt, wenn du wir haben es euch gelesen, was ist so ein durchschnittliches Nettogehalt in Deutschland? 2600 Euro oder irgendwie sowas?
272.
Also gar nicht so viel. Ich kenne kaum noch jemanden, der unter 1000 Euro Miete bezahlt. Jetzt hast du noch die Versicherung, PKW etc. Und auch natürlich gesellschaftlich willst du auch verreisen, weil du kannst dich in deiner Hütte verschließen. Aber du willst, das ist nun mal unsere Nation, unsere Gesellschaft macht solche Dinge und das ist auch legitim. Du willst ja nicht gesellschaftlich isoliert sein, nur damit man mehr Geld ausschließlich fürs Essen ausgibt. Ich finde halt ich weiß es halt selber nicht, was macht das so bei uns, dass Essen ab einer bestimmten Stelle so teuer wird. Es wird wirklich teuer. Und ich arbeite da mit meinen Leuten dran, weil ich finde, gerade fürs Restaurant, momentan sind wir bei im Schnitt um die 40 Euro für einen Hauptgang. Nicht, weil ich da mir die Taschen fett mache oder sonst wirklich.
Sondern weil du es haben musst.
weil ich es haben muss, weil ich unternehmerisch denken muss. Ich muss das Investment denken, ich muss das Risiko abdecken, ich muss die Mitarbeiter zahlen, das Weihnachtsgeld ausbezahlen. Ich versuche wirklich eine faire Händlerstruktur aufzubauen. Bei uns ist keine Preisdiskussion nach unten. Bei uns ist die Preisdiskussion nach oben, dass wir da wirklich viel, viel, viel investieren. Aber weißt du, ich bringe mich in Teufelsküche dem Finanzamt gegenüber, wenn ich ein ganz banales Thema, wenn mein Wareneinsatz über 30% ist, muss ich mich rechtfertigen vom Finanzamt, warum ich so einen hohen Wareneinsatz habe, weil sie glauben, das macht man nicht, das funktioniert so nicht, die glauben, ich würde heimlich Dinge aus der Kasse nehmen, was Blödsinn ist.
Aber wie kriegst du dann den Gast, also wie kann man das an den Gast thematisieren, dass all das, was du gerade hast,
ja, das geht den Gast nichts an, das soll er auch ja, gar
er,
nicht wissen.
Nein, aber ich meine,
ich glaube,
er muss halt ja teuer zahlen.
Ich glaube, dass ich ihn emotional mit auf eine Reise nehme, dass ich ihn als Restaurant oder auch als Anbieter Menschen mit, es gibt gute kleine Metzger, die sich nach wie vor Mühe geben und die haben auch unternehmerisch kein Problem, die weiter an ihrer Qualität arbeiten, die nicht anfangen, falsche Einsparungsmaßnahmen zu machen, sondern die in ihr Produkt investieren, die werden auch weiter am Markt bestehen können, egal wie die Entwicklung
ist. Aber wie bist du da mit dem Gast auseinandergegangen?
Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ja, stimmt. Also inhaltlich ist 59 Euro für ein Tellergericht in der Bullerei falsch. Das Produkt allerdings hat diesen Einstiegspreis. Da haben wir...
Das hätte man ihm am Anfang vielleicht sagen müssen, dass er einen besonderen Zackenbarsch da bekommt,
genau,
der auch den Preis hat. Ja,
aber trotzdem habe ich dasselbe Gericht.
Und die Preise sind ja dann hat er ja selbst, wenn er es sieht, ja, kann er ja fragen, wieso.
Ich habe am selben,
ja eine Begründung.
Ich habe am selben Tag das Gericht für den nächsten Tag um 12 Euro reduziert.
Der arme Kerl, wenn er das gesehen hätte.
Nein, ich habe mich ja bedankt. Bei ihm habe ich das Geld, also sein Gericht habe ich erlassen.
Ah, okay.
Ich habe gesagt, okay, das ist unser Fehler, danke fürs Aufmerksam machen. Also, aber ich fand, diese 12 Euro, die ich runtergegangen bin, sind zu Lasten meiner unternehmerischen Tätigkeit.
Das ist ja nicht wenig Geld.
Es ist ein Selbstkostenpreis. Und das ist eben das Schräge bei uns. Das ist das Skurrile. Das ist die große Herausforderung. Aber egal.
Aber ich spreche Essen und Trinken auch nicht im Restaurant, sondern bei mir geht es um das Einkaufen, um die Bedingungen. Da gehe ich nicht von ab. Ja. Das bleibt so. Da gibt es auch Zahlen, die kommen ja nicht von mir. Nee. Und wir machen hier auch keine Wirtschaftssendung, ja, und keine Wirtschaftsmagazin und keine Marktsendung, sondern es ist nun mal so. Ja.
Also wir haben uns hier jetzt ganz klein bisschen verquatscht. Deswegen ist die Zeit gerannt. Das macht ja überhaupt gar nichts.
Ja.
Aber an der Stelle sind wir eigentlich durch, lieber Tim.
Ja, danke, es war ein schöner Tag.
Was? Tschüss.
Wir sind an der Stelle.
Danke, es war ein schöner Tag. Tschüss.
Nee, ich finde das ja wirklich ganz schön. Das ist gerade so Podcasts sind ja eigentlich eher so teilweise oberflächlich harmoniebezogen.
Weil ich bitte Gast.
Das ist eine große Eigenschaft, die ich bei Rainer sehr, sehr schätze und übrigens auch bei Sarah Wiener. Auch eine Frau, die...
Wir grüßen mal Sarah, die hört sich das nachher an.
Sag
das
mal den Podcast immer, liebe Grüße.
Ich musste euren Podcast auch hören, der war noch in Berlin aufgenommen.
Stimmt, bei Hoppe.
Ja, bei Hoppel Hopp. Da habe ich noch angerufen, da habt ihr über mich noch gesprochen. Da haben wir gesagt, wenn ich hier potte, dann sprechen wir über Sarah.
Ja,
wir müssen noch mal herzlich grüßen, die in Brandenburg einen großen Biohof hat, die das auch sieht so, dass man zu wenig Geld für Essen und Trinken in Deutschland ausgibt. Das ist so. Sie ist im europäischen Markt. Sie ist auch in meinem neuen Kochbuch drin. Wer wissen will, wie sie ihre Nudel isst, ganz einfach Ausschluss Pasta kaufen. Und wie er Nudeln isst, meine Damen und Herren, da werden Sie nie drauf kommen. Seite 112, glaube ich.
Ich hab gerade eine Idee, Rainer. Die nächsten 3 Monate, ich spendiere dir 2000, wir suchen das durchschnittliche Nettogehalt aus, okay?
Weiter. Haben wir gemacht, deine Sendung habe ich doch gesehen. Nee,
wir haben doch mehr Champignons gekauft
beim letzten Mal als vorher. Nee. Denkst du, ich sehe die Sendung nicht? So. Das ist 10 Jahre her, Digga.
Das ist ein Experiment, weil ich finde das immer nervig, dass gesagt,
die Deutschen.
Also ich würde dir anbieten, Folgendes.
Wir recherchieren, du meinst, was die Bild.
Ja,
ne?
total.
Wer recherchiert?
Gut. Ja. Also du.
Nein, nee.
Was die Bild schreibt doch immer so hier durch.
Ich lese keine Bild.
Da ist mir egal. Dieses durchschnittliche Nettogehalt der Bundesrepublik Deutschland, eines normalen
Arbeiters. Ist 2,670 oder so.
2,670. Die spendiere ich dir. Davon bezahlst du deine laufenden Kosten.
Ich kenne den Film.
Lass mich ausreden. Ja. Davon bezahlst du die laufenden Kosten. Davon bezahlst du hochgerechnet.
2045 Euro ist das durchschnittliche Nettogehalt Ende 2021.
Davon bezahlst du nochmal deine laufenden Kosten. Kannst du gerne anteilig machen. Davon bezahlst du anteilig deine Kosten für deine Klamotten. Anteilig teilst du durch 12, ziehst du einmal im Monat ab. Davon zahlst du anteilig deinen Urlaub, den du machen möchtest. Und davon zahlst du anteilig, egal was du dir an Luxus nebenbei gönnst. Und von dem Rest
gehe ich essen.
Kannst du Essen kaufen. Und dann erzählst du mir nochmal in dieser Härte, in dieser leichten Arroganz, dass wir zu wenig Geld für Essen ausgeben.
Ja, aber machen wir das auch? Dann also das wäre jetzt sehr wichtig, dann müssten wir es auch beschließen, weil es ist ja eine schöne Idee, ja, aber vielleicht Rainer keinen Bock drauf.
Ich habe ein Ding, was ich wirklich glaube, ist, dass wir verloren haben, unsere Kultur aufrechtzuerhalten. Also die Eintopfgerichte sind unmodern geworden. Wir kochen sie nicht mehr. Die werden nämlich günstig und du kannst trotzdem Topqualität.
One Pot.
Dass wir eine Zeit lang durch Kriegsgeschichten oder ähnliches viel zu viel Fleisch hatten. Dass wir, wenn wir kaufen, wir reden von Filet, wir reden nur von Thunfisch, von Lachs, von Wolfsbarsch, von
Dorade. Aber geh aufs Land, geh woanders hin und geh nicht nur in Norddeutschland aufs Land, geh unten in München, geh in Brandenburg, in Dings. Es gibt jeden Tag ein Stück Fleisch, es ist jeden Tag Aufschnitt da in die Masse und diese Masse versuchen wir wieder durch Massentierhaltung wieder zu füttern, dass wir sogar auf dem anderen Weg über den EU-Ausgleich sogar noch wieder Schweine und Geflügel und Hähnchenbrüste zukaufen. Das ist krank, diese ganze Geschichte.
Also ich glaube an der Stelle, es war kein entspannter Podcast, das kann man nicht wirklich sagen. Es war ein sehr lebendiger, ein kreativer Podcast. Er hat eigentlich kein Ende gefunden, das ist eine gute Runde, aber eben Podcast ist auch genauso wie Kulinarik sehr abwechslungsreich. Es wird definitiv nicht jedermanns Geschmack sein, das kann ich sagen.
Was sehr schade Kulinarik.
Ist, das ist, was sehr schade ist, weil ohne es zu probieren, kann man es auch nicht beurteilen. Und probieren würde was damit zu tun haben, dass man das Ding auch zu Ende hört. Rainer, vielen Dank für deine ewige Streitbarkeit.
Ich bin
vielen
sehr gerne hier gewesen. Also, das freut hat mir uns viel sehr. Spaß und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das so durchhalten.
Warum?
Nee, da habe ich auch gedacht, Mensch,
es das gab ist einen Punkt, da dachte ich das auch ganz kurz.
Ja, da dachte ich auch. Das sind doch sehr, sehr unterschiedliche Ansichten immer aber hier, die wir auch haben. Und der jeder Koch ist, das muss ich nochmal sagen, jeder Koch denkt anders, jeder Koch hat andere Ideen. Ja. Und das haben wir jetzt gemerkt in diesem Podcast.
Ja. Also insofern vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Danke, Wiederhören. Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.